Loach Potatoes.
Hallo, liebe Potato Heads. Heute ist wieder Labertime und mit dabei wieder mein Kompagnon Carsten. Aloha.
Aloha, hey, Labertime. Moment, wieder? Wir haben dauernd Labertime, du Laberlauch.
Naja, aber wir haben ja den Talk, also, ne?
Ach so. Laber. Ach so, qualifiziertes Gelaber.
Ja, aber nicht von uns.
Oh, Moment.
Weil wir haben, ihr hört es schon im Hintergrund, wir haben einen Gast, wir haben ein Schwergewicht des Sports dabei, wir haben eine Koryphäe und eine schillernde Persönlichkeit aus dem hohen Norden, den Alex Scharinski. Grüße dich.
Hallo.
Moin, ihr Lieben.
Moin, moin. Wie geht es dir, mein Lieber?
Ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Wetter ist toll und die Ostsee ist vor der Tür, also. Mehr geht fast nicht, wenn meine Griffins so ein bisschen besser in der Tabelle stehen würden, statt jetzt mit der 1-4, mit der 4-1, wäre ich noch viel glücklicher. Aber wir arbeiten dran.
Genau, da hast du es mir schon vorweggenommen. Du bist Teil der Rostock Griffins, ja. Dementsprechend eben halt auch aus Rostock. Und der geneigte Zuhörer, der uns schon ab und an mal zugehört hat, kennt dich dann unter dem Namen Sumo Alex. Was es damit auf sich hat, darauf kommen wir dann halt auch gleich. Vorweg möchte ich nochmal dir persönlich Danke sagen, weil du derjenige bist, der uns im hohen Norden richtig pusht. Du likest und teilst da alles, was wir so posten. Und herzlichen Dank für deine treue Fanschaft.
Ach du, das ist einfach, wenn ihr scheiße wärt, würde ich es nicht machen. Also passt doch.
das muss ich mir merken. Also Jungs, wenn ihr scheiße wärt, würde ich das nicht machen.
Es ist ja so, wenn du... ich habe ja auch 10 Jahre Football gespielt insgesamt. Und wenn du dann, es gibt halt Sachen, die sind überall, die sind in jedem Team, glaube ich, irgendwie gleich. Und das ist ein gewisses Wording. Das sind so gewisse Emotionen, die man dann hat. Und ihr bringt das einfach top rüber. Und das ist für mich so als Veteran, ist das schön. Also da kommen auch viele Erinnerungen wieder hoch. Nie hat ein Berliner Spieler was Gutes über deine Mutter gesagt.
Der Podcast für die Football-Nostalgiker, ist das schön.
Die ja, Mutter so, unter deinem Podcast.
Genau.
Ja, ich sag mal so, es ist schon, ich glaube, das sind Sachen, die sich auch nie irgendwie großartig ändern werden. Also wenn ich mir die Jungs heute angucke, da sind vom Grundtenor ist das, glaube ich, nicht viel anders.
Ja, bei manchen habe ich immer schon gehört, musst du manchmal aufpassen, manche schlagen ein bisschen langsam über die Stränge, aber hey, dementsprechend kann man sagen, hey, deine Mutter kenne ich persönlich.
Ja, es war halt damals ein bisschen rustikaler, ne? Also ich fand auch so die Tonart einfach halt auch, war schon ein bisschen eine andere, wenn du heute Trash Talk machst, dann musst du halt immer schon mit einem Auge auf den Schiedsrichter schielen, dann hat der dann auch nochmal ganz schnell die Hand an der Flagge. Und,
ich wollte sagen, ich habe letztens einen Schiedsrichter gesehen, der hat den Spieler angeguckt, ob der jetzt was sagt.
So, ja,
der Pfeife
immer. Ja, ja.
Sagst du jetzt was? Sag was! Hat er nicht.
dagegen nicht der Daumen an die Kehle, sondern einfach, sollte was gesagt werden und dann...
Sag das einfach nicht, war so Schiedsrichter Interruptus, ne? Das war schön anzusehen.
Und das ist doch irgendwie schade, ne? Also zumindest verbal darf man sich doch mal auf die Mütze hauen.
Also ich glaube, das ist ja einfach eine Sache, wie professionell man damit umgeht. Lässt man sich davon catchen oder nicht?
Richtig.
Und, als ich D-Line-Captain war hier in Rostock, da habe ich den immer gesagt, ja, was glaubt ihr, warum der das macht? Der hasst euch doch nicht. Der will euch einfach nur dahin bringen, dass ihr irgendeinen Scheiß macht.
Richtig, dass ihr euch nicht mehr konzentriert.
Dass ihr euch nicht mehr konzentriert, dass ihr raus seid. Genau so sieht es aus.
Ja. Und ich kann das sagen, ich habe mich noch an Spieler gegen die Blue Devils erinnert, wo er der Neumann gesagt hat, so, lasst euch von der tiefen Slide nicht, ne, provozieren. Die labern Scheiß. Und ich so, was sagen die? Ihr könnt doch nicht hin. Ich bin froh, wenn ich meinen Quarterback höre.
Ich bin immer froh, wenn ich mir den Spielzug merken konnte.
Ich bin froh, wenn ich weiß, wo wir sind.
So sieht es nicht aus.
Weil alle sagen, Profisportler, die können sich fokussieren. Ja, geht auch anders. Hä? Was ist los?
Ich verstehe nicht, was du sagst.
Carsten und Kevin sind voll fokussiert.
Du musst von den 2 Linerzellen einfach eine abschalten, dann geht das.
Genau, die noch übrig geblieben sind.
Also, genau. Ich will sie dann vielleicht einsam, aber der Spielzug kommt.
Letztendlich musstest du ja nur wissen, geht es nach vorne oder nach hinten. Mehr war ja nicht wichtig. Das hat man, glaube ich, noch viel gekriegt.
Das wurde in der Tat als dann irgendwann Chris Kuhfeld die Defense übernommen hat, da wurde es dann ein bisschen komplizierter. Er hat auch mal ein richtiges Playbook. Ja, es war unglaublich. Und ich muss auch sagen, bis Chris dann kam, ja, also seit Chris da war, wusste ich eigentlich, was ich da mache. Also es war ganz oft so, also ich bin ja zum Football gekommen, also vom Sumo, und habe das so ein bisschen nebenbei gemacht, ne? Und habe dann noch zeitweise noch also Football gespielt und war dann auch noch in der Sumo-Nationalmannschaft unterwegs und auch international. Und also richtig, weiß ich, ich habe zu der Zeit dann noch, also aktuell auch in Kiew zum Beispiel gekämpft. Es war eine wunderschöne Stadt. Ich hoffe, dass das alles wieder vernünftig wird. Irgendwo in Japan und Thailand und USA und weiß ja geil, wo. Und da habe ich natürlich irgendwie beim Football auf dem Feld gestanden und war da ziemlich orientierungslos. Ich habe dann meine beiden Leute weggebügelt und stand dann da irgendwie dumm in der Sonne rum. Der Spielzug, der war schon, weiß ich, manchmal 20 Jahre weiter hinten, und ich habe mit den beiden Typen dann noch Tango getanzt. Das war schon ziemlich lustig.
Ach du, genau, da bist du deiner Ehrenrettung bei den Rebels. Mein allererster Spielzug bei den Berlin Rebels war, also ich habe den Tackle gesetzt, es war okay. Es war der Center, der hat sehr nett gelacht, der konnte nicht mehr. Gut, die haben gesagt, tackle den mit dem Ball. Der hat als erst den Ball gehabt, klare Aufgabe.
Aber gegen so einen D-Line habe ich auch mal gespielt. Der hat mir, glaube ich, gefühlt minutenlang den Kopf weich geprügelt mit seinem Schädel. Und ich habe dann gesagt, ey, kannst du aufhören? Er so, wieso? Wir haben Touchdown gemacht. Kannst aufhören.
Das ist auch erfahren.
So, lieber Alex, du hast es schon angedeutet. Du warst in deiner Jugend Judoka.
Ja.
Ne, du hast also Judo, warst ein Judo-Kämpfer, Ringer, ich sag mal so Ringer, oder? Judoka, genau. Genau. Und da hast du ja auch so einige Wettkämpfe bestritten und warst auch relativ erfolgreich. Erzähl mal ein bisschen davon.
Ich war Mitglied der DDR-Jugend-Nationalmannschaft Junioren dann auch noch. DDR-Sparagiade-Sieger, diverse Medaillen, national und international. Also und das Ganze beim ASK Vorwärts Frankfurt-Oder, das muss man sich vorstellen, heute wie so ein Olympiastützpunkt, so ein olympisches Leistungszentrum. Und das war auf alle Fälle eine Zeit, also ohne die hätte es den Sport Alexander Schawinski danach nicht gegeben, weil das war schon sehr, sehr tough.
Ja, wie war denn da so die Ausbildung eigentlich in der DDR so sportlich? Ich meine, wir erzählen mal so, ja, damals, ja, die Amis, bababab. Aber in der DDR, die Sportausbildung, wie kann man sich das so vorstellen? War das so pädagogisch höchst wertvoll oder war das,
also ja, jetzt musst du aber. In der Tat, also ich habe eine sehr ambivalente Beziehung zu diesem Thema. Also das ist natürlich auch viel kaputt gemacht worden. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das war einfach zu dem Zeitpunkt in den 80er Jahren, wo das State of the Art einfach fast da gemacht worden ist. Wir hatten eine perfekte medizinische Betreuung, das manche ist so gänzlich unironisch.
Das Thema habe ich komplett vergessen.
Wir hatten wirklich einige sehr, sehr gute Trainer dabei. Aber es war natürlich auch total darwinistisch, ne? Also das war wirklich schon Profi, also wie bei den Profis. Also wir waren, du hast auf die 12 Plätze in Frankfurt, oder es gab 12 Plätze in Frankfurt für Judokas, es gab 12 Plätze in Berlin und dann gab es, glaube ich, noch 12 in Leipzig. Und du hast jeweils so ungefähr 300 Bewerber oder 350 Bewerber auf diese 12 Plätze gehabt. Da gab es ein Sichtungssystem und dann wurde in dem Sichtungssystem quasi wurden die Besten rausgesucht. Das war ging um Wettkampfleistung, aber da ging es nicht nur drum. Es war auch Athletik, ne? Was kann man aus dem Sport da noch machen? Dann wurde medizinisch gescheckt, ob da alles okay ist, ne? Knie, Rücken, das Übliche. Was man eigentlich so ein richtiger, also so wie das heute jedes NFL-Team auch macht, ich weiß nicht, ob es bei der ELF schon so ist, aber so wie es in den Staaten auch läuft. Ne? Und dann gab es, was in den Staaten nicht gibt, aber was damals dann noch gab, dann gab es so eine, musstest du auch so eine politische, also die haben deine Familie durchleuchtet, ob da irgendwas, ob du ein Konterrevolutionär bist oder weiß der Geil, was ein Böser. Und Da sind auch einige noch rausgeflogen, das muss man so klipp und klar sagen, weil die hat natürlich Angst, dass dann da irgendeiner bei ist, der beim ersten Ritt ins kapitalistische Ausland dann gleich die Biege macht. Ne? Mhm. Und ja, und dann bist du, wenn du das Glück hattest, da aufgenommen zu werden, mit 13 ins Internat gekommen. Und in meinem Fall war das ein Internat des Armeesportclubs. Also kann man sich auch vorstellen, wie das dann ablief. Das war auch keine Kuschelpädagogik.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe, bevor ich mit Football angefangen habe, hatte ich in Ostberlin ein Jahr lang, ich glaube, Kyok-Sul oder irgendwie sowas ähnliches, diese nordkoreanische Kampfsportart gelernt. Weil da jemand war, der einfach gesagt hat, na, Kampfsport, wer will mal mitmachen und sowas. Im Rahmen einer Jugendfeier, die ich machen durfte, habe ich den da mal mitgemacht. Der hat einen anderen Ton. Ne? Als ich später bei der Bundeswehr war, habe ich mir gedacht, ach, das kommt mir gar nicht vor. Ist ja nett hier.
Es ist am Ende ein Armeesportclub gewesen. Das heißt, morgens um 6 Uhr Sirene wecken. Und, ja, kein Scheiß. Also war wirklich auf dem Gang, das waren so 3-Bettzimmer oder 5-Bettzimmer. Und dann hast du eine Sirene auf dem Flur gehabt und morgens um 6 Uhr ging der Scheiß los. Ne? Und hast eine Stunde Zeit gehabt, um dich frisch zu machen, duschen, Frühstück. Und um 7 Uhr ging entweder Training los oder 7.15 Uhr, entweder Training oder Schule, je nachdem, was
auf dem Flur war. Wie alt warst du da?
13.
Also schon mal gut auf den Wehrdienst vorbereitet.
Ja, du, ich hatte nach den 4-5 Jahren dort auch keinen Bock mehr wie auf Armee oder so einen Scheiß. Danach war ich nicht ganz ehrlich. Kein Hate gegen die Soldaten oder ist der Geil, was ich. Die haben meinen tiefsten Respekt, die Jungs, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr als gereicht.
Was auch völlig legitim ist. Ich habe nach meinen 10 Monaten Wehrdienst auch gesagt, sorry Jungs, kein Bock drauf, das ist nichts für mich.
Man muss sich vorstellen, mit 13 Jahren. Ne, um 6 Uhr weg mit einer Sirene. Ich glaube, würde man das heutzutage im Trainingslager machen, wenn man das 5 Tage hintereinander macht, dann steigt die Wahrscheinlichkeit mit jedem Tag, dass ein Elternteil ab Bus vor der Tür steht und sagt, was soll das?
Ja gut, aber so war das halt in der DDR. Ne? Also die Jugendorganisation, die man da hatte, das war ja schon quasi Vorbereitung auf den Militärdienst. Ne? Also
ja,
das ganze FDJ-Gedöns und sowas.
Das war schon... Ja, erstens, das war zum Beispiel beim SC Leipzig wahrscheinlich auch nicht viel anders. Aber sicherlich nicht so, das war ja am Ende eine Kaserne, in der wir da gelebt haben. Mhm. Da gab es eine UVD, da gab es einen Soldat vom Dienst, weiß der Geil was, den ganzen Kladradatsch. Und das hat sich schon so durchgezogen da. Ne? Das war, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, hervorragende Trainingsbedingungen. Ne? Das war mal Fakt. Also Ausstattung, alles von oben. Medizinische Betreuung, sagte ich schon, also auch wenn du verletzt warst oder so, die haben sich gekümmert, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann vielleicht raus warst, weil du so verletzt warst, dass du nicht mehr weitermachen konntest. Das war das Nächste. Das sind ja auch, wir sind von 12 Leuten, ich glaube, wir waren Ende 10. waren wir noch, ich weiß es nicht, 5 oder 6 und alle anderen sind geflogen wegen Verletzungen oder weil die Leistung nicht gebracht haben. Manche haben es auch mental nicht durchgestanden. Ne? Also das härtet schon ab.
Also war schon ein richtiger Ausleseprozess bis zu dem Punkt, wo du denn quasi auf der Matte standst im Wettkampf und Medaillen gewonnen hast.
Ja, ne, klar, logisch. Mhm. Und die haben ja, guck mal, damals, ich weiß jetzt nicht, also ich sag mal, beim Football ist es ja so, dass du immer noch Einheiten trainierst. Ich weiß gar nicht, ob es notgedrungen ist oder weil es nötig ist, die relativ große Umfänge haben. Mhm. Ne? Also ich sag mal so, 2,5, 3 Stunden ist ja eher normal. Aber eigentlich ist es ja so, vom Physischen und vom Psychischen sind kurze Einheiten, kurze intensive Einheiten ja eigentlich das Bessere.
Ja.
Ne? Also auch für die, also erstens gesundheitlich sowieso und dann auch von der Psyche, weil du machst ja irgendwann auch dicht. Das ist einfach, irgendwann machst du dicht und dann passieren irgendwann auch Verletzungen.
Richtig.
Und damals war es so, dass es normal war, dass wir pro Tag 3,5 bis 4,5 Stunden trainiert haben. In der UWV, also in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, wenn man irgendwo im Trainingslager war, an hier Ramberg, Meckern, Lindo oder so, das waren dann noch so extra Sportschulen für die Kaderathleten, für die Verbandsathleten. Und das wird teilweise 7-8 Stunden am Tag trainiert. Also das wird ja heute kein Mensch mehr machen.
Mhm. Aber nicht am Stück, also ihr hattet ja zwischendurch Pause.
Nee. 90 Minuten Einheiten normalerweise.
Mhm. Ja.
Und die waren dann unterteilt in Kraft, Ausdauer, je nachdem, technische Einheiten auch, klar. Und dann Höchstbelastungseinheiten, wo du dann eigentlich nur gekämpft hast. Ne? Und das war schon, ja.
Da muss man auch geistig ganz schön abgehärtet sein für sowas, ne? Um sowas überhaupt durchzuhalten.
Naja, du machst irgendwann zu dann, ne? Mhm. Das ist einfach so.
Aber ich stelle mir das vor, irgendwann bist du so ein Automat, ne? So einfach nur so ein Befehlsempfänger, der dann sagt, okay, jetzt ist Training, du springst da hoch und sagst einfach nur, jawohl.
Das ist auch was, was ich dann in meinen Jahren dann nachher, als ich auch so noch ein bisschen MMA gemacht habe und so, gelernt habe, dass eigentlich diese kurzen intensiven Einheiten mental viel besser sind, weil du wirst viel besser, du bist viel aufmerksamer, du bist die ganze Zeit auf dem Punkt, ne? Das ist bei diesen langen Einheiten irgendwann nicht mehr möglich. Mhm. Irgendwann geht auch die Verletzungsgefahr radikal nach oben. Ja. Das Problem ist, damals zu DDR-Zeiten war es halt so, die hatten wir noch Leute, die das machen wollten. Ja, das war die einzige Chance, dich so ein bisschen aus der Masse rauszuheben, mal ins Ausland zu kommen, zu reisen, auch gut Geld zu verdienen, abgesichert zu sein mit einer Sache, die einem auch noch Spaß macht. Ne?
Ja, wenn man bei dem Punkt noch von Spaß reden kann, ne?
Ja, aber das ist ja so die Sache, das habe ich ja auch in der Trainerausbildung gemerkt und auch früher schon bei der Bundeswehr. Ich nenne es immer so Befehlstaub. Ich kenne es auch Kommandotaub bei Hunden. Ne? Wenn du zu oft ein Kommando sagst, dann hörst du, das ist irgendwann ein Hintergrundgeräusch. Ne? Und dann, das ist der Punkt, wo du merkst als Trainer, scheiße, ich bin nur noch ein Geräusch.
Ja, genau. Hast du es überreizt. Ne? Ja. Wie bist du denn vom Judoka, vom Leistungsjudoka zum Sumo gekommen?
Hast du nur zugenommen?
Ach, das auch. Also, ich hatte aber mit 17 auch schon, also in der 10. Klasse hatte ich so knapp 100, war aber auch also ziemlich fit. Also ich bin das Seil irgendwie in 4,5 Sekunden gehangelt und 1500 Meter in so 5 Minuten und so. Und bin die 10 Kilometer auch so mit einer guten 45, 46er Zeit gelaufen. Also das war für den Dicken schon ganz okay.
Boah, ich nehme da ein Auto.
Ja, du, heute ist das auch nicht mehr drin. Ich brauche auch bionische Kniegelenke, so mittlerweile, weißt du? Ich habe dann 86, 87 hatte ich dann richtig Stress, gab einen Trainerwechsel, bin mit dem wieder klargekommen und habe dann so gesagt, das können wir alle am Arsch lecken. Habe aufgehört. Und dann habe ich nach der Wende wieder mit Judo angefangen. Und habe dann auch, weiß nicht, so 4-5 Mal trainiert und bin dann Landesmeister geworden, hier gleich wieder in MacPom. Und dann kam Jörg Brümmer an, der berühmt-berüchtigte von den
Oh Gott! Ja, der Name sagt uns auch noch was, ja.
Ja, der hat mich, glaube ich, vor 25 Jahren mal so verprügelt. Das war, was hat unser Running Back Matze Geidel gesagt? Carsten, ich habe dich noch nie so fliegen sehen. Und ich ihm vorbeifliegen, stimmt!
Ja, vor allem, da musst du gar nicht viel machen. Der stand da halt rum und entweder musstest du außen an ihm vorbei oder na, mittendurch ging nicht. Und wenn du an ihm vorbei wolltest, dann kam nur eine Pranke raus, die ich gegriffen hat und zack, lagst du auf dem Boden.
Wollte ich gerade sagen, ich habe mich nur an Bratpfanne links und rechts erinnern, das war's.
Brümmi war so ein Mutant oder ist so ein Mutant, ist auch, wir sind immer noch gut befreundet und ist immer noch ein sensationeller Mensch und der hat mich dann zum Sumo geholt. Und da bin ich dann auch kleben geblieben, weil ich dann relativ schnell gemerkt habe, dass die Art zu kämpfen, also die schnelle Entscheidung, schneller Antritt, hart reingehen, dass das so Sachen sind. Beim Judo war es taktischer, also da hast du schon einen Gameplan gehabt, aber beim Sumo war es dann wirklich so, dass ich mich da relativ schnell wiedergefunden habe. Ne?
Also ich, wenn ich Defense-Liner trainiert habe, so habe ich auch versucht, ein paar Sachen aus dem Sumo rauszunehmen, auch Punch und den ersten Step, das ist alles.
Ja, da wollen wir noch dazu kommen.
Das
ja.
So schnell dazu kommen wir noch, ne? Weil
nicht so schnell.
Das hat mich so gefuchst damals, dass er mich so verprügelt hat.
Aber ich muss dir auch sagen, Brümmi ist wirklich ein absoluter Mutant gewesen von seiner Körperkraft. Der war als Judoka schon wirklich so, also der war, mit dem hat in Japan keiner mehr am Boden kämpfen wollen, weil der die alle so durch den Wolf gedreht hat, durch seine Kraft. War technisch nie der Beste, aber so, der hat so eine Körper, so eine unglaubliche Körperkraft gehabt, dieser Mann. Und das hat ihm beim Sumo auch wahnsinnig viel geholfen. Also diese Körperspannung, dieses Halten, diese Kraft im Chor, ne? Also wo die du eigentlich als Liner aufbrauchst, ne? Also wo du, das war bei dem immer unglaublich.
Für die Leute, die Sumo-Ring mal so ein bisschen kennenlernen wollen, erzähl doch mal ein bisschen was für Sumo für Dummies. Wie sind die Grundregeln? Worum geht's beim Sumo?
Also es ist relativ easy. Du hast einen Ring, der hat einen Durchmesser von 5,50 Meter Und derjenige, der als erster den Ring verlässt oder mit einem anderen Körperteil, als der Fuß oder den Boden berührt, hat verloren. Mhm. Es gibt verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Es gibt Schlagtechniken, also, aber nur mit der offenen Hand, also ähnlich wie beim Football.
Ja.
Du schlägst mit der offenen Hand. Du kannst schieben, gibt Schiebetechniken, Hebetechniken, gibt auch Würfe. Und das kannst du halt alles kombinieren. Und von daher ist das eigentlich, ist es wirklich nicht weit weg von dem, was ein Liner macht.
Mhm. Ja, habe ich gemerkt.
Ja. Und du lernst, und in Japan lernst du wirklich eins. Du lernst in diesem Dojo, das ist ein Lehm-Dojo, festgestampfter Lehm, und auf diesem Lehm ist Sand.
Mhm.
So ganz fein, ganz feiner Sand. Und wenn du auf dem Ding stehen kannst, dann ist alles, was dir beim Football passiert, also da hast du Schuhe, Stollenschuhe, du hast einen Rasen, das ist purer Luxus. Das ist wie Allrad. Du bewegst dich in Japan wirklich, die machen auch noch immer relativ große Einheiten, also hast dann so eine gute Stunde, anderthalb Erwärmung und dann geht es eigentlich nur ans Kämpfen. Ja, es ist übel. Also machst diese Chikos, dieses Stampfen, davon machst du, was weiß ich, da 150, 200 Stück und du bewegst dich da die ersten anderthalb Stunden nur im
Endeffekt. Wofür ist das eigentlich gut? Außer, dass viele es gerne nachmachen.
Also das Ding ist, du kriegst unheimlich Stabilität in die Oberschenkel, du baust Kraft in den Oberschenkeln auf. Letztes Mal wieder ein Video gesehen von mir, vielleicht 2004 oder 2003. Ja, die Oberschenkel gab wie ein Gewichtheber. Also wirklich so, du brauchst, also ohne dass du jetzt irgendwie dir 500 Kilo oder 800 Kilo auf die Beinpresse packen musst, kriegst du dadurch einfach mit deinem Körpergewicht und mit dem Bewegen deines Körpergewichts, kriegst du wirklich eine richtig solide Oberschenkelmuskulatur und auch eine Schnelligkeit. Das ist einfach dieses Starten, das Tachi-Ai, dieses Starten von unten raus, das übst du ja wirklich bis zum geht nicht mehr. Und dann haben die auch so Holzpfähle, an die du dann ranstartest, ne? Und dann lernst du das Kraftdreieck, also hast die beiden Hände, hast den Kopf, Kopf ist über dem Ring, ist immer die dritte Hand, ne? Mit der gehst du mit rein, dann lernst du die Schlagtechniken, Kraftdiagonalen durch den Körper, also dass der Schlag eigentlich ja aus dem Oberschenkel kommt.
Ja.
Ich hoffe, ein paar meiner Jungs hören zu. Ein paar Sachen kommen mir wahrscheinlich gerade sehr bekannt vor mit Kraftdiagonal und hast du nicht gesehen.
Ja. Ja.
Die Kraft kommt, die kommt nicht aus dem Flügel, die kommt aus dem Arsch.
Richtig, immer. Immer. Das sagt ja aber auch jeder, also sagt jede, also jeder Sportler, der irgendwie mit Kampfsport, also Boxer, Karateka, sagen das alle. Es ist einfach so. Du schlägst am Ende auch immer mit dem Körper. Es ist einfach so. Und das sind natürlich alles so Sachen, die du nachher so 1:1 auf den Football übertragen kannst. Ich habe mit meinen Jungs immer eins gemacht. Ich habe die in die Hocke gehen lassen, richtig schön, richtig tief Arsch runter. Und dann habe ich immer angesagt, Federn, 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 Sprung, Federn, Federn. Und so habe ich so 2-3 Minuten mit denen gemacht. Und dann so nach dem Training, ne, nach dem Scrimmage und so, ne, die haben sich immer gefreut. Also, aber das bringt wirklich was. Das ist wirklich so, dieses letzte Rauskitzeln. Dann bist du nachher, auch wenn du mal 60 oder 70 Plays in den Knochen hast, weil die Offense nicht funktioniert, dann bist du dann immer noch relativ fit auf das erste Set. Ne?
Ja, ich stelle mir auch gerade vor, weil du gesagt hast, dieses Stampfen als Aufwärmung 120 Mal oder sowas, dazu brauchst du auch da wieder so eine mentale Stärke, um sowas durchzuziehen und dann danach nochmal Training zu machen.
Also ich hätte ohne Frankfurt oder hätte ich Japan nicht überstanden.
hast du da in Japan trainiert oder wie? In so einem traditionellen Dojo?
Ja, logisch. Nihon University. Das ist das beste Semi-Pro-Team in Japan. Wir haben ja so ein Uni-System wie in den Staaten. Mhm. Also du hast, das geht über Highschool, Colleges und dann an die Besten gehen dann an die Universitäten. Kriegen da eine entsprechende kostenlose Ausbildung. Und manche werden dann Profis und manche nicht. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Die haben dann, also so eine kostenlose Uni-Ausbildung in Japan ist auch wahnsinnig viel Kohle einfach wert. Ne?
Ja.
Und das ist für dich dann, für manche ist dann Schluss. Manche gehen dann noch, es gibt auch welche, die werden direkt Profis, die fangen dann irgendwie in der sechsten Liga an, da verdienst du aber, ist noch kein Salary, da kriegst du irgendwie von deinem Dojo-Kohle, ist alles nichts Dickes. Aber wenn du dann nachher so ab Juryo, so ab zweite Liga, da verdienst du dann schon Euro 50. Ja, es sind teilweise auch Sponsorverträge und so. Und es gibt also auch durchaus Sumo-Ringer, die im Jahr so 2 Millionen, 3 Millionen Dollar verdienen.
Das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen, weil
Sumo nicht versenkt ist. Ne? Ja. Ja. Aber ich stell mir das Sumo-Ring so in letzter Konsequenz aber auch sehr ungesund vor. Ich meine, ich sag mal, die Sumo-Stars, ja, das sind ja alles riesige Schwergewichte. Ich kann mir das gar nicht so gesund für die Gelenke und dann auch später für den Kreislauf vorstellen. Wie siehst du das?
Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Ich hatte in dem Jahr, wo ich Weltmeister wurde, hatte ich 204 Kilo. Und dann das Jahr danach bei der Silbermedaille World Games und WM 220.
Da frage ich gar nicht nach der Körpergröße. Das ist einfach...
Ich bin 1,84, also nicht besonders groß.
Also selbst bei 3 Meter finde ich 200 Kilo schon kolossartig. Ne?
Ich hab dann aber auch gemerkt, dass das so der falsche Weg ist und habe dann angefangen, das also runter zu trainieren, so auf das Gewicht, wo ich jetzt ungefähr bin, so bei 145. Aber da kam dann auch eine gewisse Umstellung der Technik, ne, die man dann beim Kämpfen anwenden musste. Ne? Also du konntest ja nicht mehr Yorikiri das rausschieben, das, was ich sonst mal gemacht habe, das dann natürlich nicht mehr so gut funktioniert. Du musstest dann wirklich mehr werfen und mehr Schlagtechniken und so weiter. Das hat auch noch mal ein bisschen gedauert, weil ich sag mal so in den Top 20 in der Welt, da ist natürlich die Luft auch dünner. Ne? Also das muss man auch so klipp und klar sagen.
Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen, also bei 60 Kilo Unterschied, da musst du schon viel mit Technik machen, um das auszugleichen, ne? Weil es ist halt Gewicht denn da. Ne?
Ja, aber dafür sind ja auch die Camps in Japan gewesen. Ich habe da auch unglaublich viel mitgenommen. Wenn du mit wirklich guten Leuten gekämpft und trainiert hast, also das hat wahnsinnig viel gebracht. Es war auch knüppelhart, so wenn du da so 3-4 Wochen warst, das war, ich mich dann zu Hause wieder auf die Kohlroulade gefreut, ne?
Ich wohne in Düsseldorf, mir musst du von japanischem Essen nichts erzählen.
Ja, das denke ich mir. Also ich feiere japanisches Essen immer noch, bin da immer noch ein riesen Fan von, aber in entsprechenden Dosen. Ne?
Ja, wollte ich gerade sagen, außer diese Natto-Bohnen, diese vergorenen Sojabohnen, damit kannst du mich jagen.
Nee, ach du,
ich habe zuerst gedacht, das wären so, muss man sich mal vorstellen, du kriegst so ein Schälchen mit so Sojabohnen und du denkst so, Käsesoße. Oh, nein. Es sind die vergorenen Enzyme.
Ja.
Das erste japanische Essen, wo ich gedacht habe, ich brauche Kohle-Tabletten. Kiloweise.
Und wie stehen die so auf vergorenes Zeug, ne? So tausendjährige Eier und
nee, das sind die Chinesen, ne? Aber,
gut, in Japan kannst du eigentlich alles so, die meisten Sachen doch schon ohne Probleme essen, also ohne, dass du da irgendwie Angst haben musst, dass das vorher gebellt oder miaut hat.
Ja, also ich muss sagen, japanisches Essen ist ja, so von den Feinheiten liebt das ja sehr, ne? Und total. Dann kam diese Natto-Bohnen. Und gesagt, okay, das ist komplett falsche Richtung gerade. Ne? Ansonsten Umami, die ganzen Geschmacksrichtungen so. Ich glaube, da war ja eine Sojasprosse vor 50 Jahren an diesen Fischen oder sowas. Ja, so feine Nuancen sind da, die kriegst du als Europäer gar nicht hin. Und dann kommt da diese Natto-Bohnen. Also nächstes Mal mache ich damit einen Abfluss frei oder so. Ich
glaube, ich bleibe bei meiner Currywurst.
Aber eins habe ich gelernt, ne, was Japaner in Deutschland wirklich eklig finden.
Kuhmilch.
Sülze.
Das findet auch ein Deutscher eklig.
Also mit vergorener Milch und Milchprodukten haben wir auch ein Problem. Also mit dem Geruch, den man dann hat. Also das ist, aber im Großen und Ganzen war das also auch so mit den japanischen Sportlern und so, das war eigentlich ein relativ cooles Verhältnis. Also es war schon okay. Also kann man, sind nur keine dicken Freundschaften entstanden, weil man war ja auch immer irgendwie in Konkurrenz und so. Aber ja, die haben schon in die Welt gepasst. Wir haben auch einige lustige Begebenheiten, über die welche ich erzähle.
Ja, aber du bist Tatsache, bist du Weltmeister geworden im Sumo-Ring. Ja. Also wir sprechen hier mit einem Weltmeister.
Dem ist so, ja.
Wann war das?
2000 in Sao Paulo.
Sao Paulo. Das muss man sich auch auf die Zunge zeigen. Ja, so Sumo-Weltmeisterschaft in Brasilien, auch nicht schlecht.
Ja, in Sao Paulo lebt in Brasilien insgesamt, lebt mit die größte japanische Gruppe außerhalb Japans. Also in Sao Paulo hat, glaube ich, leben über 1 Million Japaner.
Und die sind auch nicht schlecht. In Düsseldorf wohnen viele mit 20.000. Und dann kommt Sao Paulo und dann denkst du, weißt du, wie viele mal? Eine Million?
Ja, ist so. Ja, und die und die Brasilianer sind ja so in allen Sachen, was so Kampfsport und weiß der Geier was ist, sind die ja sowieso, sie sind ja komplett verrückt, ne? Also mit ihrem BGG und weiß der Geier, die sind ja, und das ist natürlich da, das passt schon, ne?
Mhm. Ja. Es gibt ja in Japan diesen Titel, dieses Sumo-Meisters, wie nennt der sich? Also
Yokozuna.
Und da sind ja auch Hawaiianer schon Yokozuna geworden.
Ja, ja.
Ne?
Ja. Akebono Taro, Musashimaru.
Ja, was du sagst.
Ja. Die haben sich ja beide kennengelernt. Ja. Akebono mal in Tokio und Musashimaru mal in Los Angeles.
Mhm.
Und mit Musashi, der ist auch ein sehr, sehr lustiger, sieht aus wie so ein Monchishi.
Darf man ihm das auch sagen?
Der ist, die Hawaiianer, es ist ein absolut lieber, eine Seele von Mensch. Also wirklich, der war super nice. Also wir haben uns auch ein bisschen unterhalten und ich habe mir auch noch so ein paar Advices von ihm geben lassen und so. Und das ist schon ein sensationeller Mensch. Also kann man nicht anders sagen.
Ja, Hawaii ist auch gar nicht so weit weg von Japan. Ne? Also selbst, also nee, auf Hawaii leben ja auch viele Japaner, japanischstämmige, ja. Und sind da nur ein paar Flugstunden bis dahin.
Du, die Maoris sind auch, also egal ob die von Hawaii oder Neuseeland oder Tonga, das sind schon, die musst du auch erstmal weghauen, ne? Das ist gar nicht so einfach.
Also, ja, die haben so dieses Kriegergen in sich, ne? Das ist, wird irgendwie noch weiter vererbt.
Die gehen in ihren Kampf wie in so eine mythische Godenschlacht, weißt du?
Ja, und dann siehst du das, so ein Paddel. Vorsicht, mit dem Paddel schlagen sie dich tot, bitte, was?
Vorsicht vor dem Paddel.
Ja. Die Neuseeländer haben vor ihren Kämpfen immer diesen Hacker gemacht. Das war schon beeindruckend. Also, ja. Das ist schon.
Da kriege ich auch mal Gänsepelle, wenn ich das sehe.
Es war wirklich so, dieses so, gerade so mit den Leuten, mit denen ich dann so regelmäßig auf Weltmeisterschaften und so getroffen hast. Das war schon ein sehr professionelles Verhältnis. Also du hast da vor dem Wettkampf, klar, hast du nicht unbedingt geredet. Danach hast du auch mal ein Bier zusammen getrunken und gequatscht einfach, weil das war einfach so schon, also das gemerkt, dass nichts Persönliches. Ne? Also auf der Matte, da hat jeder, der hätte notfalls in die Eier gebissen. Entschuldigung.
Was ist denn das für eine Technik?
Haben sie aber am Ende hast du danach zusammengesessen und Bier getrunken. Also das war ziemlich cool. Also gerade auch die Amis, die waren schon auch, hatten auch wirklich sehr, sehr gute Leute aus wie gesagt, auch von Hawaii und eigentlich aus dem ganzen Land. Und ich habe mal gegen einen von denen beim World Cup-Finale um Platz 3 gekämpft. Der kam dann vor dem Kampf noch an und gibt mir einen Fistbump. Wo ich einfach dachte, okay, das hätte ich jetzt nicht vielleicht gemacht, aber ich habe natürlich auch nicht das verweigert oder wie auch immer. Ne? Das ist eigentlich mit dem auch gut klargekommen, Kelly.
Aber das finde ich gerade so toll am Sport, also auch gerade so im Leistungssport. Man kann sich ja auf dem Feld auf die Mütze geben, ne? Einen sportlich fairen Rahmen, aber voll auf die Mütze, man schenkt sich nichts. Und danach ist man wieder Buddy, ne? Sport verbindet. Ja. Finde ich klasse.
Also es ist ja wirklich so, also du gerade wenn du weißt, was du an Entbehrung und Training und allen möglichen persönlichen Zurückstellungen auf dich nehmen musstest, um dahin zu kommen, wo du bist, dann kannst du ja davon ausgehen, dass dein Gegenüber das mindestens genauso hatte wie du.
Ja.
So, und das, wenn du dann keinen Respekt hast, dann bist du auch kein Sportler, dann bist du einfach ein Arsch. Das ist einfach so.
Ja, und Arsch haben wir schon genug.
Wollte ich gerade sagen, genau wie ist denn dein Empfinden so, der japanische Sportethos, ne? Ich fabuliere jetzt mal, ne?
Ja.
Samurai, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Diese Respektschiene, die sie haben, ne? Ist das diese japanischen Sportarten anders als jetzt beispielsweise im Football? Oder jetzt mal blöd gesagt, mein Lieblingsbeispiel, ja, also Fußball?
Was? Wie? Kenne ich nicht.
Ja. Keine Mutter.
Also die haben von der Tradition her schon. Aber da hat sich natürlich in den letzten Jahren auch wahnsinnig viel verändert. Mittlerweile ist da ja Fußball, Baseball, American Football, die ganzen K1-Geschichten und so. Das läuft auch so langsam den traditionellen japanischen Sportarten den Rang ab.
Ne? Man kann sagen, aber Baseball ist ja, Basebatsu ist ja schon über 100 Jahre da, ne? Das ist ja schon.
Ja, und das ist aber auch eine Riesennummer da. Also einfach.
Ist ja eine Riesennummer, ne? Also ich.
Da gab es mal einen tollen Film mit Tom Selleck.
Ja, ja, Mr. Baseball.
Ja, stimmt. Mr. Baseball,
ja, ja, stimmt.
Ja, und das ist halt. Also den Film, wenn man den noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Da lernst du mal so japanischen Sport mal, also die japanische Herangehensweise an Sport mal kennen, mit einer Sportart, die in einigermaßen bekannt vorkommt. Und denkt man sich dann so als Europäer, okay,
Ich finde ja auch, wenn man das nicht weiß oder nicht kennt, ne, also in Japan wird ja auch richtig gut Football gespielt. Auch auf so einem College-System, ne, und das auch richtig professionell. Also die sind da echt Konkurrenten.
Ja, die sind auch bei der WM ja immer vorne, relativ weit vorne dabei. Hängt aber auch mit der Disziplin zusammen. Also das ist schon eine harte Nummer. Ich glaube nicht, dass man, ich weiß es nicht. Also es ist schwierig, dass, ich glaube, westliche Kids hätten Probleme, sich da da klarzukommen. Weil, also so richtig oldschool ist es auch nicht mehr. Ich habe es nur so richtig oldschool erlebt. Da stand der Sensei noch mit dem Knüppel am Dojo. Und wenn das nicht funktioniert hat, dann gab es eine drüber. Das ist heute auch nicht mehr so. Da gab es so ein paar Skandale in den letzten Jahren, gerade im Sumo. Aber die machen genau das, was der Trainer sagt. Wenn der Trainer sagt, du machst jetzt 500 Liegestütze, und wenn der morgen Abend noch pumpt, der macht die. Kannst du, also das ist hundertprozentig. Das wird auch nicht hinterfragt. Ich glaube, dass es auf der einen Seite diese große Disziplin ihre Vorteile hat, aber dass natürlich auch Kreativität killt.
Ja. Würde ich gerade sagen, es funktioniert, wenn derjenige Ahnung hat, der es macht und auch weiß, in welche Richtung er gehen will und auch offen ist. Aber wenn es jetzt so ein, sag ich mal, relativ, sag ich mal, konservativer Mensch ist, der nie was ändern will und seit 30 Jahren das so macht, wie du sagst, ne, kann auch.
Ja, es unterdrückt dann halt das Individuum, ne? Und Fortschritt ist dann schwer möglich.
Ja, und ostasiatischen Gesellschaften sind ja davon geprägt. Und du hast ja so deine zwei Gesichter, dein privates und dein öffentliches Gesicht. Und das öffentliche Gesicht soll möglichst gleich sein wie in allen anderen. Und da kommt dann halt diese Riesendisziplin her, die stärker als auch Nachteil sein kann.
Also es ist schon, ich glaube, es hilft einem, so ein paar Sachen helfen einem gerade in Drucksituationen. Also wenn du jetzt wer im Finale kämpft oder was weiß ich, oder hier um Playoff hast und so weiter und so fort. Das hilft einem dann schon so ein bisschen mit der Sache vernünftig umzugehen und auch mit dem Stress umzugehen, wenn man das einfach nicht so an sich ranlässt und auch diese Gleichmut dann zumindest nach außen hin zu tragen. Weil ich glaube, am Ende einen vernünftigen Job machst du beim Football oder beim Kampfsport auch nur, wenn du wirklich auch klug vorgehst. Ne? Und nicht KLUK, sondern KLUK.
Ja, wir haben ja auch schon mal so ansatzweise so ein bisschen bei uns hier drüber gesprochen, dass wir so feststellen, dass sich bei uns auch im Football so ein gewisser Narzissmus breit macht. Ne? So dieses Individuum steht an erster Stelle, wo wir doch im Football eigentlich ein Teamsport sind, der wirklich auf von dem Teamgedanken leben muss. Und jetzt bist du eigentlich eher immer dabei, so diesen einzelnen Charakter zu hätscheln und zu pampern und seinen Narzissmus zu pflegen. Habe ich manchmal jedenfalls so ansatzweise das Gefühl, anstatt jetzt irgendwie dich mit dem Team beschäftigst. Ne, dann hat der eine Wehwehchen, um das musst du dich kümmern. Dann hat der andere wieder irgendwas, was er loswerden will. Und du bist da eigentlich immer irgendwie dabei, das Individuum zu hätscheln, als dich um das Team zu kümmern. Siehst du so auch sowas oder
denkst, ja, klar. Also ich
Kälte labert Blödsinn.
Nee, ich bin da bei dir. Ich glaube, ein gewisser Narzissmus tut gar nicht schlecht, wenn er nicht überhand nimmt, weil der auch, oder Ehrgeiz, einen dazu treibt, Grenzen neu zu definieren und auch auszuloten. Und auch sich aus der Komfortzone rauszubewegen. Ganz einfach, um erfolgreich zu sein.
Wenn man sich gegenseitig bestärkt damit.
Ne? Richtig. Aber wenn es ein guter Sportler ist und auch ein charakterlich guter Sportler, dann wird er irgendwann natürlich auch schnallen und damit fliegen pure Narzissten dann raus, zumindest in Teamsportarten, dass sein Team nur besser werden kann, wenn er andere mitzieht und andere mit nach oben zieht. Und wenn er das nicht kapiert, dann ist er im Teamsport zumindest falsch und dann wird er auch höchstwahrscheinlich im Kampfsport nichts werden, also auch im Einzelsport. Also du brauchst immer Leute, die dich supporten, die dich unterstützen. Und wenn du allein stehst, dann ist es auch völlig Wurst, ob der Typ neben dir, ob du nur neidisch bist auf seine Freundin oder sein Auto oder ist der Geier was. Wenn der Typ nicht dein Bruder ist auf dem Feld, dann hast du da nichts zu suchen.
Da würde ich nochmal eine Anschlussfrage stellen, weil du warst ja als Judoka und als Sumo Ringer warst du ja mehr oder weniger Einzelsportler. Also du standest zumindest alleine im Ring und musstest für dich selber klarkommen, für dich alleine verlieren oder alleine gewinnen. Was hat dir mehr Spaß gemacht? Mehr für dich zu kämpfen oder halt im Football Teil des Teams zu sein?
Also am Ende des Tages, ich war so, als ich mit Football angefangen habe, war das so ein bisschen eine Sache, wo ich dachte, ja gut, hier. Und es ist am Ende für mich eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens geworden, das auch jenseits von allen Titeln und was. Ich habe mich über den Gewinn der Regionalliga genauso gefreut wie über den Weltmeistertitel und über den Aufstieg, über den ersten Aufstieg damals in die GFL 2 und habe auch wirklich alles auf dem Feld gelassen, ne? Obwohl ich eigentlich schon zu alt war und habe da auch mindestens 6 Lebensjahre meiner Knie noch im letzten Jahr gelassen. Also das aber ich bereue keinen Moment. Und die Jungs haben, ich habe vielleicht ein paar von denen ein bisschen was beigebracht über professionelles Umgehen mit Situationen, professionelles Training und auch das ist auch Mindset versucht beizubiegen. Und die haben mir aber beigebracht, was Teamgeist heißt. Und das ist eine wunderschöne Erfahrung.
Ich habe da mal 2 Fragen. Einerseits relativ einfache Frage, ob du auch das so siehst wie ich. Erstens, ich hatte mich mal mit Trainern mal ein bisschen drüber gestritten, weil die immer gesagt haben, so, ja, okay, wir unterteilen das Team in Skill Position und Body Positions, also die schweren Jungs. Und ich sagte, die schweren Jungs, die brauchen aber auch Skills.
Ja.
Hallo, die können ja nicht einfach nur schwer sein.
Ich glaube, die brauchen noch mehr Skills als die Leute, die im Ball fahren.
Also, siehst du auch so, ne? Dieses, man braucht halt Technik. Nur ohne Technik bist du nur fett. Ne? Wenn du Pech hast. Ne?
Dann sitzt du auch schnell auf dem Arsch.
Dann sitzt du schnell auf dem Arsch. Ne? Da musst du 500 Kilo wiegen, damit du wenigstens eine eigene Umlaufbahn hast. Ne?
Oh, und ohne die Liner wäre Football nur fangen. Ne?
Ja, ja,
wenn dann dazu zu unfit, keine Ahnung von Technik, noch das Aggressionspotenzial einer Florida Seekuh kommt, dann hast du da nichts zu suchen.
Also, ja, dann sind wir wieder bei dem Gravitationsfeld. Ne? Hoffentlich hat er wenigstens das.
Da sind wir noch bei der Gravitation. Aber wir dürfen das auch sagen, weil wir wiegen alle, glaube ich,
dreistellig. Ja.
Aber natürlich, es ist so, du musst, also Technik, ich denke gerade als Liner Stance, das ist immer das, was ich, also tief gewinnt, ist einfach so. Du musst tief sein, du musst schnell sein, also tief sein, schnell sein und dann natürlich so die Base, Rip Swim. Ne?
Und auch hier kommt da wieder so eine mentale Stärke dazu, die man braucht, um wirklich Spielzug für Spielzug für Spielzug auf die Fresse zu kriegen und auf die Fresse zu geben. Ne?
Ja. Und genau da kommt meine Anschlussfrage. Ne? Also wenn ich trainiere, die kennen meine Sichtweise, weil die wissen ja, was ich denen beibringe. Ja. Vorne an der Line, spätestens da, ist da Football für dich Kampfsport?
Ja.
Danke.
Definitiv.
Ja, Tantechnik, all das und so weiter und so fort. Ich versuche denen immer so zu sagen, wir dürfen die Jungs nicht aushebeln. Also zumindest nicht so, dass man sieht.
Ja, genau.
Ich bin ja auch voll bei Alex, wenn er sagt, auch gerade in der O-Line ist das ja so ähnlich wie Sumo-Ring. Ne? Du hast deine Handschlagtechniken, du hast deine Fußarbeit, die du brauchst. Und da gibt es ja Techniken für Run, gibt es für Pass. Ja. Das ist schon so wie Kampfsport auf jeden Fall. Du brauchst Kraft, du brauchst Geschicklichkeit und du musst wissen, welche Technik du in welcher Situation brauchst.
Ja, ich glaube, es gibt nur 2 Kampfsportarten, die ich nie einladen würde zum Footballtraining. Capoeira, das ist ein bisschen komisch, ne? Und Thai-Boxen. Ich meine, das sind zu offensichtlich, ne? Aber alle anderen.
Ja, aber es ist so, und Gleichgewichtssinn würde ich noch, also wirklich
absolut.
Ja. Aber das ist was du wirklich auch, das kannst du auch gut trainieren.
Du wissen, wo du im Punch sitzt, ne? Also wie du einen Punch setzen kannst. Ne?
Ja, und auch wie du sowas wegatmest. Ne?
Also ja,
Frage,
ja!
Das ist einfach, ne, wie gehe ich mit Körperspannung um? Das ist ein Riesenproblem. Ich kann sagen, Alter, du siehst aus wie 100.000 Euro und du kriegst einen Punch und dann ist die Luft raus und da bleiben noch 9,99 übrig. Das ist einfach, weißt du, das ist einfach eine Frage auch der Atemtechnik. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, da liegen gerade so in den unteren Ligen, da liegt noch viel rum einfach, ne? Wenn du vernünftig atmen kannst, wenn du eine vernünftige Atmung hast und dann steckst du auch Sachen anders weg. Du steckst Schmerzen anders weg.
Alles
nicht so richtig. Ja,
ich kann mich
das größte Problem.
Ich kann mich an Trainingseinheiten erinnern, da habe ich versucht, den Leuten beizubringen, okay, Schlag nach vorne, Punch nach vorne, ausatmen, laut und deutlich. Ja. Nach 10 Minuten habe ich ein leises gehört.
Ja, aber wenigstens das.
Wenigstens das, ne? Ich weiß nicht, ob es oben oder unten rauskam, ich weiß es noch nicht.
Eins der großen Probleme, die wir dann in den unteren Ligen haben mit Linern, ist halt, die schlagen halt nicht zu. Also die setzen ihre Hand auf die Oberfläche, auf das Pad und da lassen sie die Hand. Und ich versuche denen halt immer beizubringen, den Schlag durch die Oberfläche zu setzen. Ne? Und
ja,
wie Carsten gerade sagt, ausatmen.
Der muss eigentlich 4-5 Zentimeter, also gedacht ist das immer 4-5 Zentimeter hinter dem Pad.
Genau. Ja, ich versuche mal den Leuten beizubringen, versuch deinen eigenen Daumen immer sinnbildlich über deine Augen, über seine Augen zu führen, wenn du punchst, ne? Weil dann hast du ein tiefes Level, ne? Und der Punch geht durch und
er liegt auf. Bis du die Daumen im Auge hast und ihn ausgestochen hast.
Naja, ne?
aber wie du zum Football, warte mal kurz, sorry, wie du zum Football gekommen bist, hat er auch wieder mit Brümi zu tun, oder?
Nee, ja, der schon wieder.
Brümi hat mich ein bisschen angefixt und dann kamen die Griffins an und sagten irgendwie, sag mal, hast du nicht mal Lust? Und dann habe ich mich irgendwie 1-2 Jahre bitten lassen und dann habe ich gesagt, nein, gut, komm mal zum Training. Und da habe ich mir das angeguckt und war eigentlich relativ schnell doch ziemlich begeistert, weil ich habe es erstens als ein gutes Training gesehen für mich.
Weil so ein, das heißt viel.
Ja, das war okay. Wir hatten ja damals auch schon gute Gastcoaches mal ab und an da und so. Das war schon in Ordnung. Wir hatten zwar noch nicht so ein, wie heißt der Coach Kava, also so richtig Trainingspläne und so weiter und so fort. Und aber wir hatten zweimal in der Woche, es war ein schönes Workout, war draußen, und dachte, das ist okay. Ne? Konnte mich mit den anderen auf dem Gras, im Gras durch die Gegend prügeln, das war alles Poppy.
Und über die Blumen, wie so toll.
Ja, genau. Toll finde ich schön. Toll ist ein schönes Wort. So, und das war auch, die Jungs haben mich auch wirklich bei mich aufgenommen, die haben sich gefreut, dass ich dabei bin, das hat man halt auch gemerkt. Und irgendwann so nach 2-3 Jahren habe ich dann so mich mit ein paar anderen, die wirklich auch so ein bisschen rausstachen, haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, sag mal, wollen wir nicht mal versuchen, hier Football als Leistungssport zu etablieren in Rostock.
Und, die Knackfrage, ja.
Ja. Mhm. Und das war natürlich eine Sache, dass da nicht nur Zustimmung kommt, war mir auch klar, ne? Weil, ich sag mal, wir kennen alle die Jungs, die dann Sonntag früh wenn Sonntag ein Spiel ist, die Sonntag früh um 7 in den Bus kippen und mit dem Restalkohol von gestern den ganzen die ganze Busfahrt verpennen und dann 15 Uhr immer noch nicht ganz nüchtern sind. Sowas gibt es dann natürlich nicht mehr, ne?
Ja, es gibt halt es gibt dann Jungs, die Footballspieler und die Jungs, die halt nur Football spielen, ne?
Ja, genau. Und ich habe auch irgendwann die Schnauze voll gehabt, permanent zu verlieren. Also ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Ja, das so sagen, weil ich aber zu ehrgeizig. Ne? Ja, und dann haben wir angefangen, das alles ein bisschen auf professionellere Beine zu stellen. Also kam damals Christopher Kuhfeld, das war sicherlich, habe ich ja schon ein paar Mal genannt.
Den Fall Kuhnert hattet ihr doch dann als Headcoach, oder? War das nicht so?
Ja, genau. Mhm. Dann war Chris nachher Head Coach, dann hatten wir nochmal so einen Ami, weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß, war nur ein Jahr da, da sind wir in der GFL 2 gleich wieder abgestiegen. Dann kam Chris wieder. Ja. Und ja, also das war so die Zeit, wo ich dann da noch mit bei war und mit Chris hat das wirklich recht gut funktioniert. Also gerade so als D-Liner, ne? Der ist ja nun Defense-Spezialist und auch ein Athletik-Spezialist. Und ich habe dann zum Schluss war es dann wieder so, mein nicht mehr Leistungssport war dann wieder 16 Stunden in der Woche Training. Ne? Also das war dann wieder, da war es dann wieder soweit. Ne?
Ja, ich war ja letztes Jahr, war ich ja im Ostseestadion dabei, wo ihr gegen die Adler gespielt habt. Und ich fand ja auch schon die ganze Aufmachung schon ziemlich geil. Ne? Das sah schon wirklich so aus, als hätte sich da jemand Gedanken gemacht und es gut umgesetzt. Die Stimmung im Stadion war geil. Und dann war ja da Roman Motzkus sogar noch mit irgendwie Gaststadionsprecher. Ja. Ich habe gehört, das macht er irgendwie öfter. Wie kam das dazu? Weißt du das?
Das hat Putzi. Also Jens Putzi, unser Vorstandsvorsitzender, der ist ja sehr gut vernetzt, auch da im Verband. Und der hat das organisiert und es ist ja so, wir haben hier oben, also im Nordosten ist das ja prinzipiell, wenn du hier Football spielen willst, ein Problem. Du hast hier ein Team in Rostock oder zwei Teams in Rostock. Dann hast du
Pommern Vandals.
Ja, die Vandals, auch großartig. Mhm. Und dann das in Spring, glaube ich, noch eins. Und irgendwie, ich glaube, in Stralsund hat er auch mal. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch einen Spielbetrieb haben. So, das heißt also, du hast zwar relativ viele Leute, die gerne was wollen, aber die, wo es dann teilweise so ein bisschen hapert, du hast keine richtigen regelmäßigen Events und so weiter. Und du hast dann natürlich mit den Griffins hier einen gewissen Leuchtturm in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Leute dann ja teilweise zum Spielen auch aus Neubrandenburg.
Ja, habe ich gesehen.
Nach Rostock kommen und auch aus Wolgast.
Ja.
Und versuchst du dann natürlich auch noch irgendwie zu supporten mit über Sponsorgelder oder was, dass du zumindest die Kosten ein bisschen deckern kannst, wenn du jedes Mal 200 Kilometer hin und zurück zum Training, also 100 Kilometer hin und 100 Kilometer zurück zum Training fahren. Und so auf die Art und Weise kriegst du dann natürlich auch ins Ostseestadion 5.000, 6.000 Leute rein, ne?
Mhm.
Und das ist natürlich für zweite Bundesliga schon enorm.
Ja, ich würde gerade sagen, ich muss jetzt mal einen gleichen Vergleich machen für die Leute, die jetzt mal zuhören, die jetzt nicht in Mecklenburg-Vorpommern wohnen, die nicht welche sind von diesen 1,6 Millionen Leuten, die da drin wohnen. Und mit Größenverhältnis, wie viele Zuschauer?
Also 5.000 waren jetzt beim letzten Spiel da, gegen Lübeck.
Also ich muss jetzt mal sagen, hier in Nordrhein-Westfalen haben wir, glaube ich, 17, 18 Millionen Einwohner. Das Land ist anderthalb mal so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern hat ein Zehntel der Einwohner und ihr habt wie viele Zuschauer?
Also im Ostseestadion 5.000.
Also theoretisch,
Kann man Rostock sagen, wir sind heute nicht bei den Griffins. Das ist einfacher zu sagen.
Das ist
also jetzt mal vom Größenverhältnis her, das ist krass. Das ist scheiße. Also selbst für GFL-Verhältnisse krass, selbst für L-Verhältnisse ist das krass.
Jetzt versuche ich mal eine Überleitung. Ich war am nächsten Tag, war ich dann beim Jugendspiel gewesen. Da haben die gegen die Bulldogs gespielt. Und die spielen ja, ich weiß gar nicht, was es ist, so ein Leichtathletikstadion neben dem Ostseestadion.
Ja, ja.
Genau.
Die Spiele, die wir nicht im Ostseestadion machen, machen wir dann im Leichtathletikstadion, was eigentlich auch schon cool ist. Eine coole Spielstätte.
Genau, es ist keine schlechte Anlage. Und da habe ich dann halt so eine kleine Truppe gesehen, mit so einem Trainerstab, der dann ein bisschen aussah wie Tellerbunte Knete, so von den Klamotten her. Und dann war da halt auch niemand, ne? Außer so zwei, drei Eltern. Und da dachte ich mir, hey, warum rennen die Trainer halt rum wie ein Tellerbunte Knete? Wieso sieht das nicht so aus, als würde das Männerteam das Jugendteam supporten, um vielleicht auch mal mehr Jugendliche zu locken? Und jetzt weiß ich, oder du hast mir ja gesagt, Jugendarbeit ist so dein Credo, das ist was dir ganz wichtig ist. Und du hast mir auch gesagt, dass du die Jugend unterstützt. Jetzt würde ich dich mal bitten zu erzählen, wie du die Jugend unterstützt, weil das finde ich halt auch ziemlich großartig.
Also von jeder Gage, von jeder Bruttogage, die ich beim Film oder beim Schauspiel oder bei Werbung oder so kassiere, gehen 10% an die Jugendarbeit der Rostock Griffins.
Und das ist ja schon mal eine amtliche Nummer.
Da kommt ein bisschen was zusammen, ja, auf jeden Fall. Und dann ist natürlich mal das Nächste. Ich hatte letztens gerade einen Anruf von dem Headcoach von denen und die hatten beim Flag-Turnier sind sie von Schieren Dritte geworden und waren alle geknickt und so. Und dann sagt der Mensch, ja, Alex, kannst du nicht mehr rumkommen? Und ja, das lassen wir nicht zweimal sagen. Dann bin ich da, wenn die mich fragen, bin ich da. Mich mit denen hingesetzt, habe die Coaches dann auch weggeschickt und habe dann mit denen mal Klartext geredet. Also nicht böse, sondern einfach mal angehört, was die so zu erzählen haben. Ne? Wo die hinwollen und so weiter und so fort. Und da gab es so die typischen Sachen, die ich nicht mag. Also wenn dann, also nicht mag von, die Kids können nichts dafür. Aber wenn mir da ein Junge sagt, ein kräftiger Junge, so der Center spielt, und der sagt dann zu mir, ja, ich will abnehmen. Ich sage, ja, warum willst du denn abnehmen? Ich sage, werd schneller, baue Muskulatur auf, du brauchst nicht abnehmen, sage ich. Fett und schnell ist sexy, habe ich dir gesagt. Das ist ja einfach
erotische Schwungmasse.
Absolut.
Naja gut, jetzt ist es aber für so eine Jungs in der Gesellschaft nicht einfach, ne, so selbstbewusst zu sein, wenn sie jetzt halt einen Bauch haben, ne, akzeptiert zu werden in der Schule. Da muss man die Jungs erstmal zu hinkriegen. Ne?
Ja, aber das ist natürlich auch eine Sache, das ist ja etwas, wenn dann da Menschen kommen, die sagen, okay, ich habe immer 1,50 Kilo mehr gewogen, und manchmal auch zwei. Und ich habe es trotzdem geschafft, im Sport Karriere zu machen, akzeptiert zu sein, viermal Sportler des Jahres zu sein, beim Bundespräsidenten zu sitzen. Ich meine, das ist doch also ein besseres, also ich glaube, für Akzeptanz von Menschen, die mehr wiegen, ist das Beste, was du tun kannst. Ja. Weil es ist ja ein Irrtum, zu denken, dass nur Leute, die ein Kilo mehr drauf haben oder manchmal auch 20 oder 50, dass die automatisch schlechtere Sportler sind.
Ja, richtig,
da habe ich mich so aufgeregt über den Icke Dummisch, wo der da irgendwie über bei ProSieben da über irgendwelche Leine abgelassen hat. Da habe ich gedacht, Alter, du willst in meiner Welt keine 0,5 Sekunden überleben. Weißt du? Es ist so, der wird verdampfen wie ein Wassertropfen auf der Sonne.
Und ja, es ist halt auch das fehlende Bewusstsein, dass es eben auch Schwerathleten gibt, die ihre Berechtigung haben und ihre Leistung bringen.
Natürlich. Ja. Und das ist beim das gibt's beim Boxen, das gibt's beim Judo, das gibt's beim Ringen und beim Football auch. Du hast ja also Athleten, die da 150 Kilo haben oder 160, sind ja nur auch keine Seltenheit.
Ja. Ne? Und sie werden gebraucht.
Und sie werden gebraucht, na klar. So gegen den Lauf, wen habe ich da lieber stehen? 85 Kilo, mega athletisch? Oder habe ich da einen 150 Kilo Brocken stehen, wo du erstmal die Maut lösen musst, um den rumzulaufen?
Wollte ich gerade sagen. Also ich kann mich mal an einen Amerikaner erinnern, der war definitiv nicht eingekauft. Der hat in Kiel gespielt, da sind wir mit dem Berster Kiel gefahren und das war in den 90ern. Wo ich dann dachte so, scheiße, der Center ist aber ein Riesenarsch. Das ist ja, meine Fresse ist der fett. Mein Gott, ey, ich brauche einen Astronautenanzug, um an den vorbeizukommen. Ja, ich habe Glück gehabt, ne? Der hat nicht Offenstein gespielt, das war der Linebacker. Der wog so 150 Kilo und hat dann unseren Running Back, sag ich mal, ich habe noch nie einen so großen Menschen so schnell laufen sehen und habe noch nie gesehen, wie einmal so einen Running Back im Lauf so begraben kann. Der hat ihn von hinten getackelt, also das war nicht von hinten tackeln, nein, das war irgendwas anderes. Das war irgendwie, weiß nicht, so Armageddon war noch nicht im Kino, aber ich glaube, das war die Vorlage. Das war so, bam, also
ich finde meine Frau vom Berg massiv überrollt.
Junge.
Aber wie ist denn das jetzt? Also ich weiß, das andere Rostocker Team, Baltic Nord, Blue Stars, die spielen ja in der Verbandsliga Berlin-Brandenburg mit. Ja. Die Jugend der Griffins, die muss auch gegen Berliner Teams spielen. Kann ich mir auch sehr frustrierend vorstellen und auch vor allen Dingen teuer, weil du hast ja dann auch viele Fahrten. Ja. Wie siehst du das? Also wo siehst du den Weg, um in Mecklenburg-Vorpommern den Football attraktiver zu machen, dass ihr als Verband eigenständig Spieler ausrichten könnt? Wie muss es also lang gehen?
Wir müssen medientechnisch eine Menge, also Football Deutschland insgesamt. Und von daher sehe ich die Elf auch nicht ganz so kritisch wie andere. Ich sehe die schon kritisch in manchen Sachen, aber dass Football mehr passiert, ist auch ein Verdienst von Isume und der Elf. Da bin ich also nicht ganz so kritisch wie andere. Es gibt ein paar andere Sachen, die ich sehr kritisch sehe. Also wir müssen mehr in die Medien. Das ist mal Fakt. Das ist etwas, was wir von Anfang an gemacht haben. Mit dem Medienpartner mit der Ostseewelle ist Marktführer im Radiobereich. Aber wenn ich dann sehe, dass hier die größte Tageszeitung uns immer noch im Lokalsport hat, ne, habe ich das schon mal in Stammbuch geschrieben. Lokalsport, habe ich in die Definition von lokal reingeschrieben und habe gesagt, ja, wir spielen aber nicht in Benfisch, wir spielen in Düsseldorf und in Berlin und in Potsdam und weiß der Geier wo. Ne? Also GFL 2 ist halt kein Lokalsport mehr. So. Aber das sind halt, das ist halt ein permanenter Kampf. Es ist das Problem sicherlich, dass es Football-Regeln schwerer zu verstehen sind als zum Beispiel Basketball, wo wir mit den Seawolves, übrigens Grüße an die Jungs, großartig, erste Bundesliga jetzt. Das ist natürlich einfacher zu verstehen, aber Football ist natürlich dann am Ende, wenn man es dann kapiert hat, auch der für mich der beste Sport der Welt.
Ja, sonst waren wir alle nicht dabei, ne?
Ja, sag mal.
Ich hatte mal in Los Angeles einen Freund von mir, Troy Collins, der war mit einer Japanerin zusammen, die da bei einem Semi-Pro-Frauen-Football-Team spielte, bei den Lady Kongs L.A.
Lady Kongs?
Lady Kongs L.A., ja. Die war auch eine Maschine an Oberschenkeln. Alter Schwede, hast du auch gedacht, man sah aus wie so eine ehemalige DDR-Eichschnellläuferin. Ne? Jedes Mal beim Gehen so sprang so die Oberschenkel, bim, bim, links, rechts, raus. Ne? Großartig, auch ein sehr, sehr netter Mensch. Auf Liner gespielt.
Du sag jetzt mal, Rostock hat ja, glaube ich, Umland um Rostock ist ja auch relativ, sag ich mal, dünn besiedelt. Rostock hat ja, glaube ich, auch so weniger Einwohner als Neukölln. Ist das
wir so aus Rostock?
Wie viel?
200.000 haben wir in Rostock.
Oh Gott, das ist ja Düsseldorf größer. Ich finde Düsseldorf schon klein. ist das denn auch so eine Herausforderung, Nachwuchs zu gewinnen?
Ja, total.
Ja.
Du hast natürlich auf der einen Seite die traditionellen Sportarten, also alles, was so im DOSB organisiert ist, die natürlich werben. Hast auf der anderen Seite auch die neuen Sachen, also MMA, alles mit dem im Bereich Kampfsport. Wichtig ist halt, dass du es schaffst, zu kommunizieren und das auch großflächig zu kommunizieren, dass wir wirklich jeden brauchen können. Das ist etwas, was Football von allen anderen Teamsportarten unterscheidet. Im Basketball solltest du im Idealfall 2,50 Meter groß sein. Ne? Beim Fußball solltest du, weiß ich nicht, 60 Kilo wiegen und die 100 Meter in unter 10 Sekunden laufen. So, das brauchst du beim Football alles. Du brauchst Leute, die klein und flink sind. Du brauchst große, starke, kräftige, dicke Leute. Du brauchst Leute mit einer guten Koordination. Und dann brauchst du auch Leute, die manchmal einfach nur im Weg rumstehen. Und da machst du einfach die Mischung. Und du kriegst damit natürlich auch Leute, oder gerade mal Kinder und Jugendliche erreicht, die sonst überhaupt gar keine Chance hätten oder ihre Chance nicht sehen beim Sport, weil ihnen jahrelang eingeprügelt worden ist, ah, du bist zu dick, du bist zu groß, du bist weiß der Geier was. Und dann kommen die zum Football und dann sehen die, okay, hier sind alle vertreten. So, und das ist der große Vorteil, den wir haben. Und ich glaube, Football wuchert viel zu wenig damit. Das klingt jetzt missionarisch, was ich sage. Aber das ist etwas, ich glaube, damit können alle Vereine, egal wo, ob in MacPom oder in NRW, damit können alle Vereine noch viel, viel mehr rausgehen und das verdeutlichen.
Missionarisch ist ja da kein Attribut, was ich jetzt negativ einschätzen würde, weil, wie du sagst, wir müssen ja rausgehen und unsere Botschaft verbreiten, sonst kriegt ja keiner Notiz von uns.
Ja, ja, total. Und du hast halt nicht die Hilfe von einem Riesenverband im Hintergrund. Also, ich weiß nicht wozu, also, naja, egal.
Aber, das sagen wir schon immer.
Ja, gut.
Musst du da jetzt nicht die Zunge dran verbrennen. Ja,
alles gut. Nicht mehr als wir schon ohnehin tun.
Aber es ist halt so, dass man da versuchen muss, und da bin ich natürlich bereit, meine Kontakte im Medienbereich zu nutzen und dann entsprechend das auch zu transportieren. Das mache ich auch gerne. Ich habe diese Woche kommt in der OZ noch ein relativ großes Interview mit mir, glaube ich, auch in Sachen Griffins, wo ich dann auch versuche, dann das entsprechend rüberzubringen. Ne? Dass wir unsere Türen und unser Herzen sind offen. Wenn die Jungs oder von mir aus auch Mädels kommen wollen zum Flaggies, kommt, guckt es euch an, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne bleiben. Und ich finde das auch großartig. Ich habe da auch jedes Mal ein Kloß im Hals, wenn ich die Kids da sehe und mit denen da irgendwie zusammen und die freuen sich, weißt du, und das ist natürlich auch eine ganz großartige Geschichte, das kann man nicht
anders sagen. Ich würde mal noch einen kleinen Abstecher machen, weil du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ne? Medien und Gage und Film- und Fernsehbereich, du bist also auch Schauspieler, schon seit einer ganzen Weile, ich glaube so eine erste Produktion habe ich bei Wikipedia um die 2000 gefunden.
Also, du bist ein richtiger Darsteller, nicht so was wir im Football normalerweise kennen, immer die ganzen Selbstdarsteller, sondern ein richtiger Darsteller.
Ja, du gibst mir ein Drehbuch und da steht dann drin, ich spiele jetzt den metrosexuellen Mambo-Lehrer aus MacPom und dann versuche ich
metrosexuell. wie bist du denn dazu gekommen? Hast du mal irgendwie in der Schule in der Theater AG mitgemacht oder?
Nee. Ich habe eine Freundin, die ist jetzt mittlerweile an der UdK in Berlin, Professorin für Bildende Kunst, die Kavata Mbiti. Und ich habe der Modell gestanden
Big Sexy.
In der Tat.
Ja, das ist ein Audio-Podcast, ich würde sagen, Bilder her oder es war nicht geschehen.
Und Kawata hatte einen Freund, den Manuel Schöbel, der war damals, ist jetzt Intendant Landesbühnen Sachsen, der war damals am Theater an der Parkaue in Berlin, das ist ein Kinder- und Jugendtheater. Und da habe ich den Sumo-Ringer gespielt in Schwarze Nächte Gelb dadurch. Also das kam dann so dazu und da stand ich das erste Mal so richtig auf der Bühne. Und das war ein bisschen Schock für mich. Ne? Du kommst da in so eine Künstlerbohem rein und ich habe dann in der Landsberger Allee hatte ich für die Spielzeit, glaube ich, 2 oder 3 Monate, habe ich dann so eine Einliegerwohnung gehabt und bin Vormittag immer ins Bundesleistungszentrum, habe da mein Training abgerissen und bin dann abends ins Theater und habe dann da Theater gespielt. Das war hochgradig interessant für mich und auch manchmal ein bisschen erschreckend. Aber war eine schöne Zeit und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und Manuel hat damals zu mir gesagt, Alex aus Talent, bleib mal dran. Nun habe ich natürlich keine Schauspielausbildung. Aber ich habe dann Schauspielunterricht gehabt und das ist genau das Gleiche wie Sprechunterricht, ganz wichtig. Das ist genau das Gleiche wie beim Sport. Da kannst du auch aus dem Sport unheimlich viel mitnehmen. Sei einfach der Beste, der du sein kannst für die Rolle. Ne? Sei einfach der beste Sportler, der du in dem Moment sein kannst. Das ist, du bereite dich vernünftig vor. Natürlich, der Unterschied ist, der fundamentale Unterschied ist, dass du für Rollen Empathie brauchst. Und die hab ich in der Line nur nicht so gebraucht. Aber man muss natürlich dann auch entsprechend Text lernen und sich mit dem Buch befassen und mal gucken, wie sieht der Regisseur das? Das ist auch jeder, ist wie beim Trainer, ne? Das sieht auch, jeder Trainer sieht manche Sachen, also es gibt viele Trainer, die Sachen ja doch differenziert sehen und da gibt es genauso gibt es Regisseure, die auch einen völlig anderen Leitungsstil haben. Es gibt welche, die lassen es laufen. Es wird gut, es gibt andere, die sind sehr, sehr streng und es wird gut und dann gibt es welche, die lassen es laufen und es wird nicht so gut. Das ist einfach wie auf dem Feld. Aber was ganz wichtig ist, und das ist auch wirklich was ich beim Football gelernt habe, ist einfach der Teamgeist, ne? Dass du das mit reinbringst in so eine Produktion, ne? Dass du supportive bist und dass es am Ende des Tages darum geht, dass das Produkt dann, also der Film, dann funktioniert und das ist völlig egal, ob da muss man auch uneitel sein. Also das ist dann auch völlig egal.
Jetzt ist es ja im Film meistens so, dass ein Schauspieler, der gewisse Attribute mitbringt, so wie du, groß, breit, stark, auch mehr oder weniger auf eine Rolle festgenagelt wird. Gibt es so einen Rollentypus, der immer wieder auf dich zukommt, für den du angefragt wirst?
Ständig. Oder musst du schon mal Cornerback spielen?
Ja, na, ich bin eigentlich, ich spiele immer im Bösen, also fast immer.
Also, das macht auch am meisten Spaß, oder?
Das ist geil, ja.
Da kannst du mal alles rauslassen, ne?
Letztes Jahr für Blutige Anfänger, für diese ZDF-Serie, mal einen Rockerboss gespielt und das ist natürlich, dann setzt du dir, kannst du, hatte ich so eine schöne 85er Police, Road King Police Special zum Fahren und so. Ja, natürlich schon. Also ich mag alte Bikes, ich sitze auch gerne mal drauf, würde mir selbst nicht eins kaufen, weil ich Dinge eher kaputt mache, als sie wieder zusammenschrauben, als dass ich sie zusammenschrauben kann. Und aber war schön, also es war auch eine ganz, ganz tolle Crew mit dem Werner Dehn, der auch mal Football gespielt hat und Jane Schriever und so, das war, hat viel Spaß gemacht, dann so mal einen Bad Boy wieder zu spielen. Ne? Also das ist, aber das habe ich auch im Tatort schon mit bei Til Schweiger und so weiter, also das ist...
Oder Cobra 11!
Cobra 11 auch genau. Noch, mein Gott. Sag mal, aber jetzt mal unter uns. Oh. Da warst du ja auch, ne?
Ja.
Was hast du da gespielt?
Alles, was zählt. Unter uns, da habe ich auch so einen Ex-Knacki gespielt, aber eigentlich einen lieben Typ. Bei Alles, was zählt, war ich ein Matrose, so ein Bootsmann, ja, aber auch so raue Schale. Und
das war so ein Seebär.
Ja, so ein richtiger Seebär, genau.
Ich seh schon meine Holze. Ach, der ist es. Wurdest du auch schon öfters mal erkannt, oder?
Doch, das ist also gerade, wenn jetzt mal wieder was im Fernsehen lief. Also letztens lief, glaube ich, Kalte Füße, diese Komödie mit Sonja Gerd und Hanna Lauterbach und Emilio Sakaya, die lief letztens irgendwie bei Sat.1 oder so. Hatte auch ziemlich gute Quote und da habe ich auch eine durchgehende Rolle drin. Da könnt ihr mal sehen, wie mich Sonja Gerd mit ihren 50 Kilo dann durch den Couchtisch pfeffert. Und ja, dann, das ist immer so abhängig davon, wenn mal wieder was lief oder nicht, ne? Also, das ist.
Na, meine Frau sagt auch, du bist dann halt auch öfter mal auf so Werbeplakaten in Rostock zu sehen.
Ja,
also, ja. Man läuft dir schon öfter irgendwie über den Weg. Apropos Frauen, ne? Hatte ich dir irgendwann mal geschrieben, wir sind über vier Ecken verwandt. Ja. Also, muss ich auch erstmal so, Ich muss das jetzt noch irgendwie zusammenkriegen.
Jetzt sehe ich das.
Jeweils angeheiratet. Also, die Cousine meiner Schwägerin ist irgendwie deine Schwägerin.
Richtig.
Genau. Also, ne, für alle, die jetzt verwirrt sind, ich bin's auch.
Okay, ich hole ein Whiteboard raus für alle anderen, die nicht mitgekommen sind.
Also, Vetternwirtschaft auch im Podcast.
Ja, genau. Das hat mir die Besetzungscouch gespart hier.
Ja, das wäre nicht schön geworden, du.
Hey, für uns beide nicht.
Ja, wie war das hier? Ja, hallo Mama, ich bin beim Bewerbungsinterview. Der Typ kommt gleich und schickt ein Foto von einer schwarzen Couch. Antwort kommt, geh raus da.
Oh, Bild am Kopf. So, und jetzt hast du ja eine neue Sprosse auf der Karriereleiter im Sport erklommen. Seit gestern ist es, glaube ich, mehr oder weniger offiziell und wir dürfen es mit announcen. Du wirst der nächste Vereinspräsident der Rostock Griffins. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Also man muss dazu auch sagen, du bist Hall of Famer bei den Rostockern, ne?
Ja.
Also du hast da so gut überzeugt und Quarterbacks zerlegt, dass man dich mit dieser Ehre belegt hat.
Ich habe übrigens mal meine einzigen 15 Yards, die ich als Liner gekriegt habe, war, glaube ich, gegen die Bears. Da habe ich der Quarterback ist immer so mächtig gerollt und dann habe ich gedacht, ach, da war der Ball schon weg. Ja, gedacht, scheiß drauf, gibt's ihm eine mit.
Also, ich will auch mal rollen.
Als er dann wieder bei sich war, ist er immer schön in seiner Pocket geblieben. Ich meine, wir haben trotzdem verloren, aber irgendwie 24-12 oder so.
Aber wenigstens hat er ja Schmerzen, das ist ja halt die Hauptsache.
Ja, mein Gott, tut nicht weh, wird gleich dunkel, weißt du?
Das erinnert mich an meine Sumo-Erfahrung. Denn ich dachte, okay, wir spielen 37, nein. Weil er stand immer links. 39? Ja. Nein. 31? Nein. 38? Sicher, sicher. Weil ich stand immer links, er stand links und ich hatte keinen Bock. Nee. Wir spielen Shotgun. Aber wir laufen. Nein, wir spielen Shotgun.
Ja, das kenne ich auch noch mehr.
Nee, also das ist mit den... Also erstens kam einer von den Veteranen kam an und sagte, man könnte es nicht vorstellen, das war Kant. Das Problem ist natürlich, ich war schon mal im Vorstand ein Jahr und das war einfach zeitlich ein Problem. Also wenn du dann weg bist, dann bist du manchmal auch, kannst das auch nicht mehr planen. Dann bist du meistens auch ein bisschen länger weg und passt alles nicht. Und als Präsident bist du ja eigentlich jemand, der den Verein nach außen präsentiert und ein bisschen für mich ist sehr wichtig, die Kommunikation zwischen den Spielern und der Vereinsführung, die aufrechtzuerhalten, und mit den Sponsoren zu reden und wie gesagt Medienkontakte und so weiter.
Das sind die Sachen, Gesicht sein, ne?
Ja.
Ja.
Also die Galionsfigur.
Also meine Einschätzung ist
viel. Sollten andere. Also ich bin da eher dafür, wenn man da die Spieler nach vorne schiebt. Ich habe das gehabt und darum geht es mir auch nicht. Mir ist das auch also ich mache das nicht, weil ich jetzt irgendwie, weiß nicht, um die Ehre geht oder so, sondern mir geht es wirklich darum, dass ich, dass die Rostock Griffins mit meinem Baby sind und dieser Verein für mich wie meine Familie ist und das ist Football, ist Family, einfach, das ist so das Gelebte. Und der hat mich auch wirklich durch Zeiten gebracht, wo es mir auch mental nicht so gut ging. Meine Mutter starb 2012, ich stand 3 Tage später auf dem Platz und habe gespielt, ne? Weil mir der Verein so wichtig war und ist. Und ich denke, wenn man dann die Chance hat, wenn einem so viel gegeben worden ist, wenn man auch so viel lernen konnte und wenn man die Chance hat, da ein bisschen was wiederzugeben, dann sollte man das ruhig machen.
Was hast du dir denn programmatisch auf die Fahnen geschrieben? Wo soll es mit den Rostock Griffins in den nächsten 2-3 Jahren hin?
Naja, es wäre natürlich irgendwann mal ein Traum, GFL 1 zu spielen. Da sind wir im Moment weit weg von.
Na, ihr habt ja dieses Jahr so ein bisschen Pech an den Hacken. Ne? Das ist ein bisschen Verletzungspech dabei.
Verletzungspech. Und dann ist natürlich auch noch so, dadurch, dass du durch diese komischen Konstellationen mit den Spielen natürlich dann teilweise keine Rückspiele und so weiter. Das ist natürlich... Aber ich bin guten Mutes, dass wir das alles hinkriegen noch. Weil jede Pechsträhne hört auch mal auf. Ist einfach so.
Und aber von Spiel aus hin wart ihr noch nicht bedroht, ne? So wie andere Teams momentan.
Nee. Das kriegen wir hin, aber ist natürlich, wenn du so ein paar Ausfälle hast im First und Second Set, dann ist das schon, ist schon nicht ganz ohne. Und dann kommt natürlich auch immer noch das dazu, was ich hasse wie die Pest. Und was ich den Spielern letztens auch gesagt habe, ich sage leider ganz im Ernst, ey, reißt euch zusammen auf den Platz. Alter, dass du irgendwie ejected wirst wegen irgendeiner unbedachten Scheiße, das darf einfach nicht passieren. Hm. Gar nicht. Schon gerade, also die Professionalität erwarte ich von allen, auch wenn es keine Profis sind, die erwarte ich einfach. Weil damit schadest du deinem Team so verdammt viel und es wird, und es hat noch kein Ref anders gepfiffen, nur weil du zu ihm gesagt hast, dass er ein Arschloch ist. Ja, du. Und
gut, dass du das mal sagst.
Und ja, manchmal ist es am Ende, du nicken, Arschloch denken, alles gut, ist okay.
Also soll ich sagen. Also ich sag mal so, ich habe immer das Gefühl, die Leute, die jeden Scheiß versuchen, mit einem Ref auszudiskutieren, ja, sind doch die früher in der Dorfdisco mit so einem Schild standen, ficken.
Ja, genau.
Ja, 100%. Irgendwann wird es ja funktionieren. Irgendwann funktioniert es.
Irgendwann klappt das mal. Irgendwann wird das sagen.
Ah, okay, in der ELF hat das letztes Jahr funktioniert. Da haben die Schiedsrichter ihre Entscheidung wieder zurückgenommen.
Mit einem Fickenschild?
Mehrmals. Nein, mit Schiedsrichter diskutieren. Boah, ja, da hat der Coach von den Leipzigern so lange auf den Schiedsrichter eingelabert, bis er seine Entscheidung wieder zurückgenommen hat. Echt? Ja.
Man muss da lernen, ne?
So sieht Professionalität aus. Aber was für einen Fokus wirst du zum Beispiel jetzt auf der Jugend haben? Also, weil ich sage immer, ne, Jugend ist wirklich die Zukunft des Vereins. Da soll irgendwann also, mal
Potenzial raus. Ich habe auf die Frage geschrieben, Football an die Schulen zu bringen, ne, im Fleckbereich hier in Rostock und Umgebung. Das ist etwas, was dann vielleicht nächstes Jahr, müssen wir mal gucken, wie wir an die Mittel rankommen und so weiter. Also das halte ich für wichtig und relativ easy peasy umsetzbar. Und gerade nach dieser oder vielleicht vorher wieder, ich hoffe nicht, Corona-Shit-Geschichte. Ist ja so, dass ganz viele Kids Probleme haben, in den Sport überhaupt wieder reinzukommen. Und wir müssen die Popularität der NFL und der Spiele und auch der Spieler einfach ausnutzen, um uns an den Schulen und bei den Kids weiter nach vorne zu bringen. Und damit fangen wir halt mit Fleck an. Und ich habe mit dem, ja, wie gesagt, letztens mit dem Flaggy-Team da zusammengesessen, habe ich gefragt, wie viele wollen denn mal Tackle spielen? Da gingen natürlich alle Hände hoch.
Ja, wollte ich gerade sagen, also ich habe jetzt in Düsseldorf gesehen, der Aaron Donker hat jetzt gerade ein Camp gehabt, ne? Da sind Jugendliche hingepilgert wie blöde. Ne?
Ja. Ne? Die bezahlen dann auch noch schweine viel Geld für sowas.
Ja, und das ist für mich so ein Gradmesser nach Motto, okay, da ist gerade immer noch ein Hype da. Ja. Dieser Bewegungsdrang bei den Jugendlichen, der ist ja jetzt gerade da, die wollen ja wieder raus. Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass jetzt mit Corona wieder richtig schlimm wird und wir dann wieder, also wenn es richtig schlimm wird, hoffentlich dann in der Offseason. Das würde ich sehr begrüßen. Ja. Ja. Nächstes Mal etwas Gutes, ja. Eine richtige Winterpause, ja. Ich habe es jetzt nämlich selber bei uns beobachtet, ne? Ich wollte mir jetzt am Wochenende ein paar Spiele anschauen, alle vier sind ausgefallen.
Ja, das passiert gerade wieder richtig, ja.
Ja, im Moment geht's durch. Das ist so.
Also. Und jetzt haben wir wieder eine richtig gute Überleitung. Du lieferst mir immer die perfekten Bälle zu, Alex. Jetzt sagtest du ja, ne, wir müssen Popularität ausnutzen und da brauchen wir in Rostock, glaube ich, ein bisschen mehr Ansporn als auch in anderen Städten, wo es halt schon läuft. Und jetzt ist ja, glaube ich, nächstes Jahr die WM. Richtig. Und da gibt es ja für die Stadt Rostock auch Neuigkeiten.
Ja, so richtig fest ist es noch nicht, aber es werden wahrscheinlich mindestens zwei WM-Spiele im Ostseestadion sein.
Oh, cool.
Und das ist natürlich wieder das Gute. Wir konnten jetzt natürlich auch, also besser gesagt, Jens Putzier, der Grüße an den hier mal raus, der macht einen großartigen Job, auch im Verein und insgesamt auch im Verband hier oben. Und der konnte natürlich auch schon sagen, pass auf, wir haben jetzt hier 5-mal im Ostseestadion gespielt mit 5000 Leuten. Wir haben das alles gut organisiert gekriegt und hingekriegt. Und wir werden dann das auch bei der WM wuppen können. Ne? Mhm. Und ist dann natürlich bei der Landesregierung da dann auch so offene Türen eingelaufen. Also wir kriegen wirklich einen großen und guten Support dafür, das kann man nicht anders sagen.
Ich meine, das Stadion ist ja auch wirklich prädestiniert dafür. Ne? Da kriegst du ja ordentlich Leute drin.
Wenn du oben sitzt, du hast auch einfach einen geilen Blick auf das Feld. Das
ja, und es hat auch kaum ein Footballteam in Deutschland, ne? So ein geiles Stadion.
Ja, das ist ja am Ende des Stadions von Hansa, aber...
Ja, aber ihr dürft drin spielen und...
Wir dürfen drin spielen und das ist irre gut. Ja, und das ist auch so eine Nummer da ist, können wir auch Hansa wirklich dankbar für sein, also dass die das ermöglichen. Ne? Die hatten ja auch erst mal Angst, so das Übliche. Ja, immer
der Rasen, der Rasen.
Ja, ja, das ist kaputt. Ja, ja. Schau dir den Strafpunkt an, ja, den scheiß Strafraum, da wie voll das da ist bei Trainingsplätzen. Ja. Ich liebe diese Diskussion mit Fußballern. Ne?
Aber ich meine, selbst ein ELF-Team hat nicht so ein Stadion, wie ihr es habt. Ne? Also haben nicht die Facilities, die ihr habt.
Also wir haben auch Leute dabei, die bei Dresden gespielt haben und jetzt hier wegen Studium hier oben sind. Und die sagen auch, von der Organisation her ist das absolut GFL-1-Niveau, was wir hier mittlerweile auf die Beine gestellt haben. Aber es ist natürlich auch viel freiwillig und viel über Supporter, wo man sich dann irgendwie mittelfristig natürlich auch mal Gedanken machen muss, okay, wie geht's dann weiter? Ne? Was macht man? Was macht man, um auch Leute mal den einen oder anderen Leistungsträger, den man vielleicht nicht hat, den herzuholen, außerhalb von dem, was man monetär machen kann. Ne? Mhm. So, Rostock ist natürlich im Sommer gerade auch eine schöne Geschichte, also auch als Stadt attraktiv. Du hast die Ostsee vor der Tür, ne? Und
ich bin Remis in Rostock, Familie. Ja.
Erzählst du das so attraktiv, dass du in Rostock bist?
Also ich?
Nee, ich meine, ist Kälte ein Standortfaktor, dass er im Sommer in Rostock ist?
Ich bin Standortfaktor, natürlich.
Ach, das ist mit der Attraktivität. Kannst du mit Wikipedia nachschauen. Sehenswürdigkeiten, Kälte ist da.
Es ist immer mega der Kulturschock für unsere Amis. Also an dem Trainingsgelände da direkt gegenüber ist der Ostseestrand. Aber FKK. Das kennen die natürlich. So, und die Spieler rennen dann runter, FKK-Klamotten runter, Schläuche raus, ab in die Ostsee. Ne? Und die Amis stehen dann da und denken, was zur Hölle?
Weißt du? Boah, da stelle ich mir den Amerikaner vor. Am besten so schön aus den Südstaaten und so, ne? Ja, Bible-Belt oder sowas. Und
also ihr trainiert dort, wo ihr ihr trainiert dort, wo ihr früher gespielt habt, an diesem Sportplatz gegenüber vom. Da bin ich nämlich, eigentlich wollte ich dahin zum Jugendspiel, aber dann habe ich mitgekriegt, die spielen da gar nicht mehr. Die spielen dann halt auch am Ostseestadion, also musste ich wieder quer durch die Stadt fahren. Ich kann mich noch an ein legendäres Spiel gegen die Rostock-Jugend erinnern. Das war irgendwann vor 10 Jahren gewesen. Da sind wir halt hin mit dem Bus, waren schon halt schon zu spät und dann stand schon an der Straße einer von den Betreuern und wollte uns dann darauf lotsen auf das Gelände und wir so alle Hawaii-Hemden angehabt, ab an den Strand und haben uns da warm gemacht. Das sind wir halt Stadion bis wir auf dem Spielplatz.
Am Strand warm machen ist auch übel, ey. Also das ist dieses Weggerutsche und so, oh, ich hab's gehasst, ey. Das ist,
aber mach das doch natürlich, noch, Gott.
Das ist natürlich, ich sag mal so, aber insgesamt ist es natürlich ein absoluter Vorteil, weißt du, wenn du wirklich so aus im Sommer dann nach dem Training einfach rüber und in die Ostsee hüpfen und so, das sind natürlich Sachen, ja, das zahlen andere viel Geld für,
dass sie das können. Das stelle ich mir legendär vor.
Ja, ist auch so.
Ja. So, ja, toll, ich habe hier den scheiß Rhein vor der Tür.
Touch.
Der Rhein ist doch auch schön, wenn er dann Wasser hat.
Ja. Wenn man zu wenig, so zu viel. Ja, oder Winter.
Irgendwie, ja, ich sag mal so, es ist ja, ich habe in NRW, in Düsseldorf habe ich glaube ich auch schon, in Düsseldorf habe ich in Dortmund habe ich gedreht, in Düsseldorf und in Duisburg. Und gibt es ja auch wirklich schöne Ecken bei euch. Also das ist ja, man muss ja sagen.
Wie, da gibt es schöne Ecken? Duisburg und schöne Ecken?
Hallo, ich habe in Duisburg gewohnt. Das Schönste an Duisburg war die Ausfahrt nach. Nein, das war anders. Nein, Quatsch.
So.
Gibt auch schöne Ecken da.
Wollen wir langsam mal zu den obligatorischen Fragen kommen?
Oh Gott.
Ja, ne, also Alex, du müsstest ja eigentlich schon kennen, ne? Du bist ja Stammhörer.
Ja.
Dann schockt dich ja nichts mehr. Gut, ich meine, du bist ja jetzt gerade in einer Transformation zum Kraftsportler, ne? Also du siehst nicht mehr aus wie ein Sumo-Ringer, du siehst jetzt ein bisschen aus wie Arnold auf Rente.
Du, ich mach ja nicht mehr die. Also ich sag mal so, ich hatte in der Zeit, wo ich Football gespielt habe, noch, also ich habe zum Beispiel so ein paar Werte. Ich habe mit 100 Kilo den Armabdrill, da habe ich 48 Wiederholungen gemacht, ne?
Okay.
Und hatte so ein Max, Bankdrücken Max damals war so 260 ohne Shirt, also Raw. Und ich war von der Kraft her eigentlich immer relativ gut dabei. Was jetzt natürlich wichtig ist in meinem Alter und nach den ganzen Jahren Sport, ich muss natürlich versuchen, das alles so gut wie möglich auf die Reihe zu kriegen, ohne jetzt irgendwie permanent 200 Kilo durch die Gegend zu schieben.
Mhm.
So, Das heißt, ich meine jetzt, das ist wie Kraftsport-Yoga. Ich habe eine Personal-Trainerin, die heißt Anita S., ehemalige Miss Olympia. Profi. Und ich mache jetzt wirklich so mit Piercing-Gewichten, weißt du, wo ich früher so 20 Kilo Handel habe ich nicht angefasst.
Weißt du, weil ich so aber trotzdem hast du einen 85er Oberarm, wie machst du das?
82, 62. Nee, ich hab wirklich, also heute zum Beispiel machst du, ich mache jetzt statt, was weiß ich, statt ich, dass ich die 50er kurz nehme, nehme ich jetzt 20er kurz, mache ich nicht 3x8, sondern dann mache ich jetzt 4x20 und mit kurzen Pausen dazwischen nur und solche Geschichten. Ne? Also das ist, habe ich das Training schon ein bisschen umgestellt.
Machst du das jetzt zur Gesunderhaltung oder hast du da jetzt irgendwie ein anderes sportliches Ziel?
Nee, sportlich gar nicht, es geht einfach um die Rollen, ne?
Okay, ja, dass du da noch für deine Rollen dementsprechend aussehen kannst.
Genau. Und auch, das musst du auch einfach mal sehen, 12 Stunden Drehtag musst du auch mal durchhalten. Also das ist, wenn du da irgendwie Szenen hast mit Action, dann kann das auch schon in Sport ausarten manchmal. Das
ist so. Okay. Also auch fit für den Beruf dann sein.
Richtig.
Okay, dann die weiß ich nicht, ob die Frage Sinn macht. McDonald's oder Burger King?
Und wenn ja, wie viel?
Keins von beiden.
Keins von beiden. Ja, das dachte ich mir jetzt schon. Wahrscheinlich wirst du jetzt halt auch gesünder essen, nehme ich an.
Ist so. Ja. Also so mit Intervallfasten und wirklich tracken und so eine Geschichte. Am Wochenende nicht, da kann es dann auch mal eine Pizza sein oder irgendwie sowas. Oder Nudeln, aber in der Woche sehr, sehr, also ich achte wirklich auf das Eiweiß-Kohlenhydrat-Verhältnis und so weiter. Also ist richtig, man fühlt sich dann auch besser. Das ist wirklich...
Ja, kann ich bestätigen. Also ich trinke jetzt tagsüber eigentlich auch fast ausschließlich Wasser und weg von diesen Softdrinks. Macht einen Unterschied. Auch in der Birne.
Und vor allem viel trinken. Ne? Also es ist so wirklich, dass man versuchen sollte, 3-4 Liter am Tag wegzuschlürfen, weil das auch einfach den ganzen Korpus und Organismus auf Touren bringt. Ne?
Einfach so. Gut, die zweite Frage, die macht Sinn, weil ich habe die Antwort schon gesehen in unserem Video. Coke oder Pepsi?
Coke.
Aber Zero, ne?
Ja, Zero.
Obwohl, das Zeug soll eigentlich noch ungesünder sein, oder?
Ja.
Aber irgendein Laster braucht man schon, oder?
Was braucht man? Definitiv.
Okay, dann wollen wir mal checken, was für ein Nerd du bist oder ob du ein Nerd bist. Star Wars oder Star Trek? Und wenn ja, warum?
Star Trek.
Warum?
Red Shirts, Captain Kirk, ist einfach episch.
Okay, dann meine ergänzende Frage dazu. Die neuen Klingonen, schlimm oder gut?
Also ich kann auf der einen Seite Leute verstehen, die neue, du meinst jetzt die neue
so Serie. Discovery oder sowas.
Ja.
Da wurde man erstmal das Klingonen gesehen hat und so, was?
Echsenmenschen.
Ja, guck dir mal die Klingonen aus der ganz alten Enterprise an.
Das haben sie wenigstens noch nicht erklärt, ne? Aber irgendwann später mal, aber bei Deep Space Nine habe ich es ja abgefeiert. Wir Klingonen reden nicht drüber.
Drachentack. Kabla.
Oh, warte.
Frisches Gag muss doch lebendig sein.
Genau. Und seitdem weiß ich auch, dass Shakespeare im klingonischen Original viel, viel besser ist. aber es ist definitiv Star Trek. Ich finde, man hat eine ganz andere Verbindung. Also ich habe da eine ganz andere Verbindung zu. Und ich muss auch sagen, die neuen Picard-Sachen, die auf Amazon gerade liefen, die haben mir auch teilweise auch gut gefallen. Also das.
Wer ist da dein Lieblingscharakter?
In der Tat immer noch so ein Luc Picard. Ich finde natürlich Worf auch immer großartig. Ne? Worf war immer so, auch bei DS9 dann.
Der Krummelbär.
Ja, großartig. Also fantastisch. Ich habe mich da so oft wiedergesehen in dem, weißt du, ich brauche morgens auch erst meinen Kappe, vorher spricht mich auch keiner an, das ist so gut so, weißt
du. Ja, da fehlt dir nur noch der Stirnkamm.
Ja, den hatte ich beim Football dann manchmal gehabt. Aber wie Worf der nachher die Feinde kommandiert hat, da bei den großen Raumschlachten, da bei DS9 gegen das, wie hießen die nochmal?
Dominion, ja.
Gegen das Dominion, das war fantastisch.
Also richtiger harter Nerd.
Ja, also ich fand persönlich DS9, fand ich mal von Komplexität her immer noch die beste Serie an sich.
Ja, wobei viele ja dann gesagt haben, das ist jetzt so die Richtung, wo es dann halt so, ne, was sie bei Star Wars kritisiert haben, dieses ganze Krieg führen und so, das fanden ja dann viele Leute dann irgendwie nicht mehr so dem Star Trek-Geist entsprechend.
Es war mal, nur um die Action. Es war dunkler, Spionage und so weiter, es war mehr politischer. Ich fand's mal gut.
Es hat mit dem, also ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber es hat auch mit diesem Imperialismus, sag ich mal, der ersten Star Trek-Serie ein bisschen aufgeräumt, indem da auf einmal auch gezeigt worden ist, okay, das ist vielleicht doch nicht das allein Seligmachende der Föderation, also der Föderation beizutreten und so weiter und so fort. Also ich fand das schon ziemlich gut.
Aber das war ja auch gut bei diesem Star Trek-Film, das unentdeckte Land, das war ja auch hochpolitisch.
Ja, total. Und man darf nicht vergessen, Star Trek, der erste Kurs zwischen einem weißen Mann und einer schwarzen Frau, episch. Also Star Trek hat wirklich, wirklich Geschichte geschrieben. Und gerade auch in dem Kontext der Zeit, das darf man ja nicht vergessen. Ne? Also das war ja auch äußerst mutig, das zu dem Zeitpunkt zu machen.
Ne? Ja, absolut. Und hat ja auch inspiriert, ne? Also was damals der Kommunikator war, ist heute das Handy. Ne? Also
genau, Tablet. Genau.
Tablet. Ja, genau. Ja, oder eine Computerstimme, die mit dir spricht.
Ja.
Wenn du heute beamen
muss ich nicht haben, ne? Aber ich will so einen Essensreplikator haben.
Ja, definitiv.
Dann hast du aber ratzfatz Diabetes, so wie ich dich kenne.
Ich kann also, sprich zu sagen, soll nach Zucker schmecken, aber ohne Zucker. Wer ist ja schon Bescheid? Genau. Tragino, Bank, ne? Aber ja. Kein Gag wieder. Bäh.
Kein Gag.
Das sappelt noch. So, Alex, was war dein geilster Football-Moment?
Ach, das harte Atmen, hier ist mein Mops gerade, warte mal. Otto. Also mein geilster Football-Moment war, also es gab zwei Sachen, die wirklich, das war der Aufstieg gegen die Lübeck Seals 2012 in die GFL 2 und dann meine Aufnahme in die Hall of Fame, weil die haben das wirklich komplett, wir hatten eine Super Bowl-Party und waren 500, 600 Leute bei uns zur Super Bowl-Party und ich wollte eigentlich schon gehen und weil ich nächsten Tag arbeiten musste und dann haben die mich unter irgendwelchen Fahnen gestellt. Ich habe auch wirklich keinen Verdacht geschöpft und haben die mich irgendwie da behalten und dann ging auf einmal da mein Spielshirt hoch mit der 99 und ich stand oben. Ich hab nicht geheult, dass ich Weltmeister geworden bin. Ich habe da oben gestanden und ich habe Rotz und Wasser geweint.
Harter Kerl, ganz.
Und ich schäme mich nicht dafür, ohne Mist. Also das war.
Was war denn der Anlass für deine Nominierung in die Hall of Fame?
Na, ich glaube, das war so mein gesamter Einsatz, weil ich habe doch finanziell, also sponsortechnisch und so weiter, eine ganze Menge mitgebracht. Also auch wirklich, habe dann von meinen Sponsoren Leute überzeugt, dann dort bei den Griffins Geld reinzustecken und im Vergleich zu heute waren das kleine Summen, aber für einen Footballverein in der Verbandsliga war das viel Geld.
Ja, kein Vieh macht auch Mist.
Ja, aber das kleine Vieh, das war schon dann.
Ja, sorry, wenn ich das jetzt sollte nicht abwertend sein, aber jeder Cent hilft, ne?
Ja, klar, und das war wirklich dann so für den, waren schon ein paar tausend Euro oder mehrere tausend.
Ja, ich finde es mal schade, dass dann manche Leute mal nur nach großen Sponsoren sehen. Unter 5.000 Euro will ich keinen Sponsor sehen.
Nee, du, wir haben super Erfahrung damit, dass wir eine richtig breite Base von Sponsoren haben. Und das kann ja auch mal ganz schnell nach hinten losgehen mit einem großen Sponsor. Guck dir mal an, was in Potsdam passiert ist vor ein paar Jahren.
Ja, vor 20 Jahren die Rebels.
Ja. Beispiele gibt es da genug, ja.
Ja, ne? Ja. Ein großer Sponsor, der hat keinen Bock mehr. Tschüssi.
Ja, und das war's. Oder dem geht es aber immer wirtschaftlich schlecht, weil irgendwas verrutscht.
So. New Yorker. Hm.
Ja. So. Ja. Und dann stehst du da. Und also mir ist es immer lieber, ich habe eine breite Base und habe vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen mehr ist. Alles okay, ist alles cool. Aber wenn ich mich breit aufstelle, dann kann auch.
Bist du krisenfester?
Ja, los. Ja.
Wenn du jetzt noch aktiv wärst mit deinen Griffins, gegen welches Team würdest du am liebsten spielen? Realistisch oder unrealistisch? Völlig wurscht.
Also. Entweder gegen die Dresden Monarchs, gegen die hatten wir auch schon mal ein Freundschaftsspiel, weil ich großartig finde, was die da aufgebaut haben in Dresden, was sie da für eine Organisation haben. Und Ja, aus Berlin haben wir eigentlich gegen alles. Gegen die Rebels haben wir in Berlin noch nicht gespielt. Also vielleicht gegen die mal. Oh.
Ja,
aber ne. Hatten wir schon Bears, hatten wir Bulldogs.
Naja, aber gegen, wie es mit den Rebels weitergeht. So irgendwie richtig rund läuft es bei denen auch gerade nicht.
Was ist da los?
Naja, also die A-Jugend hat zurückgezogen, ne? Und dieses spielerische Ergebnis in der GFL sieht jetzt auch nicht sehr überzeugend aus. Also da haben sie auch mehr verloren als gewonnen. Haben da ja auch einen neuen Coaching-Staff, ne? Klar muss sich das dann auch erstmal einspielen. Aber momentan haben so in Berlin eher die Adler wieder den Daumen auf den Drücker. Ne?
Ja, aber jetzt mal kurz für eine spontane Frage. Es ist eine persönliche Wahrnehmung von mir. Ich habe das Gefühl jetzt, nachdem wir jetzt aus der großen Corona-Phase raus sind, also im Sinne von, wir haben eine richtige Saison, also gefühlt, subjektiv habe ich das Gefühl, die Anzahl der Spiele, die abgesagt werden müssen, hat zugenommen, gefühlt jedenfalls. Aber auch die Klatschen, die teilweise gespielt werden, so 40-0, 80-0, haben die zugenommen. Hast du das auch schon beobachtet? Oder?
Ja, absolut, ich bin ganz bei euch. Und das ist ein großes Problem. Und damit meine ich jetzt nicht das First Set. Alles, also was ich sehe, ist, dass teilweise eine erschreckende Unfitness herrscht.
Ja, ne?
Mhm. Ne, ich sag mal, erstes, zweites Set vielleicht ein bisschen ausgenommen, aber alles, was danach kommt, die Backups und so weiter, ja, man denkt, Alter, ich meine, es ist klar, es ist schwer, sich zu motivieren, und wenn man dann ja nicht spielen kann, und ja, ist, wenn man 20 ist, einfach eine verdammt lange Zeit, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber verdammte Axt, wenn ich da auf dem Feld stehen will, dann muss ich auch abliefern. Und um abliefern zu können, muss ich mich vorbereiten. Und wer das nicht kapiert hat, gehört da auch nicht hin. Einfach Punkt, so ist das.
Ja, ich habe das Gefühl,
aber das Problem,
in der Corona-Phase was gemacht haben und was nicht, ne?
Ja, das Problem ist halt, glaube ich, auch, dass es eben halt nie so einfach war, für einen Second String zu spielen als jetzt, ne? Und sie kommen aufs Feld, ohne viel leisten zu müssen. Mhm. Da reicht eine große Klappe beim Training zu sein, und notgedrungen muss er dann halt spielen.
Ja, weil sie aufs Feld müssen, nicht dürfen.
Ja, sag ich, genau. Ja.
Und dann hast du halt
den Jungs halt einfach gemacht.
Dass Leute da unfit sind und die raufgehen, und dann ist der Leistungsunterschied zu groß und dann passieren Verletzungen, ganz normal.
Mhm. Ja. Das sind wir in der GFL Juniors, ne? Die Panther haben ja, glaube ich, letztes Spiel haben sie 106-6 gewonnen.
Haben die keine Mercy Rule gemacht da? Oder?
Doch, das war ja schon Mercy Rule im ersten Quarter.
Aber da fängt dann der Football wieder an, unattraktiv zu werden, ne? Bei diesen ganzen Leistungsunterschieden. Das ist ja in der ELF auch das, was ich beobachte. Ne? Du hast die amerikanischen Spieler.
Kelt, überleg mal, du hast das Problem ja auch. Guck dir mal an. Also ich stelle jetzt mal die steile These auf. Oberliga zur Regio. Geht so. Regio GFL 2 ist ein Riesensprung.
Ja.
Und GFL 2 zu GFL 1 ist mindestens nochmal genauso ein großer Sprung wie von der Regio in die GFL 2. Du hast also die Problematik insgesamt im Football. Nun rede ich gar nicht davon, von irgendwelchen Standorten. Ne? Mhm. Und ich gucke auch gar nicht nach Österreich. Oder ne? Wien oder Zwako oder wie auch immer. So, also dass man so auf dass man so ein einigermaßen gleichmäßiges Niveau hat, so über das Land hinweg, sag ich mal so, das ist ja auch nicht gegeben. Du hast einfach, selbst in den Ligen, ja immense Leistungsunterschiede.
Ja, ja, und das liegt ja auch teilweise mit daran, dass eben auch die Trainerausbildung von Bundesland zu Bundesland so unterschiedlich ist, dass da einfach schon von der Trainerqualität halt so ein ja, Unterschied drin ist. Ne? Ich weiß gar nicht, mit wem habe ich da drüber gesprochen. Ich glaube, mit dem, weiß ich jetzt gar nicht, Verbandspräsi, hat auch gesagt, da rennen halt noch so viele Leute rum, die sich Trainer schimpfen, aber noch nicht mal eine Lizenz haben. Und wenn sich das Trainer aus anderen Sportarten angucken, was wir hier im Football machen, dann schlagen die sich teilweise die Hände vorm Kopf und fragen, was macht ihr da?
Das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube zum Beispiel, also für mich ist ein gutes Beispiel da in dem Fall ist NRW wirklich, was die haben eine solide Ausbildung bei den Trainern, das merkst du, und das zieht sich halt dann durch. Ne?
Ja.
Und das ist in der Tat auch eine Sache, da müssen wir auch noch dran arbeiten, das ist mal Fakt.
Ne? Ja, das hatte ich ja mit Kälte gesehen, als ich das Regionalligaspiel in Berlin angeschaut habe. Einfach vom ersten Blick her, von der Orga, von dem, was auf dem Feld passiert ist, das war insgesamt auf dem ersten Blick so ein krasser Unterschied zu NRW, das war krass, ne? Also, puh.
Da müssen wir erstmal gucken, dass wir generell so einen Standard wieder in Deutschland hinkriegen, dass das eben halt auch alles untereinander konkurrenzfähig wird.
Werner, du darfst auch eins nicht vergessen, du hast im Osten, hast du Football jetzt seit 30 Jahren.
Ja.
Das ist natürlich noch ein ganz anderer Schnack als jetzt im Westen.
Ja, nimm dir Tolense zum Beispiel, was Tolense früher für ein Chaos-Team war, da hat ja keiner gerne gegen die gespielt. Jetzt bauen sie sich gerade um und werden jetzt halt, ja, vernünftig klingt jetzt gemein, aber ne, sie ändern halt ihre Programmatik und
geht ja auch so nicht mehr.
Genau. Ich würde sagen, Tolense also, früher, pack die Quarzhandschuhe ein, wir spielen gegen die Sharks.
Ja, das war eine Schlägerei gegen Schlägerei gegen Knastis war das. Mehr war das ja nicht. Ne? Und heute versuchen sie wirklich ein Footballprogramm auf die Beine zu stellen. Und da sage ich dann halt auch gut ab, finde ich gut, dass sie es machen. Aber da muss man die Leute halt auch unterstützen.
Da sind ja auch noch ein paar Jungs, gegen die ich damals auch noch gespielt habe, Steve Lehmann oder Mila oder so. So und die leisten auch jetzt im Nachwuchsbereich wirklich großartige Arbeit. Ja. Das muss man mal so klipp und klar sagen, auch zusammen mit den Wendels. Wo ich sage, ja, geil. Ne? Und die zehren natürlich dann auch von ihrem Ruf in der Region. Ne? Und haben die auch mal GFL, haben die auch mal zweite GFL gespielt? Nee, ne? Nee. Regio waren die. Nee, die waren nur Regio. Hm. Aber da waren sie stabil in der Regio. Bis zum Einsatz des SEKs.
Ja, aber ich hab auch neulich mit meinem Verbandspräsi drüber gesprochen. Es ist halt wichtig, dass wir auch gerade zum Beispiel bei uns in Brandenburg die Teams abholen und mit Input stärken. Ne? Genauso, vielleicht sollte man auch drüber nachdenken, okay, vielleicht unterstützt man auch den Verband in McVorpommern. Da scheint ja nicht viel zu passieren. Also nicht, dass wir da irgendwas mitkriegen würden. Ne? Aber
wir haben natürlich, erstens haben wir wirklich ein Entfernungsproblem hier. Das klingt ja doof, ist aber so. Also nicht nur die Griffins, wir müssen ja auch bis Solingen und hast du nicht gesehen. Ja. Und das ist natürlich wirklich problematisch. Ganz einfach auch von der Zeit her. Ne? Also kannst du ja nicht wie Hansa, setz dich hier in Lagen in Charterjet und fliegst mal rüber. Ne?
Es kostet auch immens Kohle, so weit zu fahren.
Ja. Kohle,
Zeit, Kohle, Nerven.
Das nächste ist ja wirklich, wenn du dann Sonntagsspiel hast. Mhm. Und du hast nur das Glück, dass die Sonntag 16 Uhr anfangen. Bist du 19 Uhr durch.
Ne? Ja, und dann fahren wir 6 Stunden.
Reichen 6 Stunden nicht.
Wollte ich gerade sagen, ey, wie viel Bußgeldbescheide soll der Busfahrer alle kriegen?
Ja, zumal bist du dann mal losgefahren bis nach dem Spiel, ne? Bis alles eingepackt ist, bis sie alle geduscht haben. Dann kommt da McDonald's Stopp 1, dann kommt McDonald's Stopp Nummer 2 und Pinkelpause hier. Und dann bist du irgendwann um 1 Uhr, 2 Uhr nachts wieder in der Stadt.
5 Uhr montags im Bett.
5 Uhr morgens, ja. ich hab selber den Montag früh 5 Uhr.
Ja, und dann wieder arbeiten gehen.
Und dann kannst du direkt zur Arbeit gehen.
Ja.
Ja. So, das ist natürlich auch eine Nummer, da musst du sagen, okay, das muss.
Ja, und wenn du dann GFL 2 spielst, dann hast du halt ein gewisses Pensum an Spielen, die du ableisten musst. Ne? Ja, das ist schon hart.
Das sind so, ich meine, das ist ein MacPom natürlich auch extrem, muss man auch so sagen. Das ist natürlich für Hamburg oder Hannover oder ich sag mal, für Berlin ist es ja teilweise auch nicht einfach, wenn du da einmal rüber musst. Ne?
Einmal, ihr müsst ja jedes Auswärtsspiel raus.
Ja, wir haben, genau.
Ja, und das ist ein großes Problem. Ich meine, du spielst Oberliga oder Regio, hast dann vielleicht 8 Spiele. 10, wenn es eine krasse Gruppe ist. Ja. Und dann spielst du GFL 2, 14. Was?
Ja. Ja. Ja, gut,
und vielleicht Playoffs. Noch Playoffs. Und dann fragst du dich, wo zur Hölle ist Hessen? Ja, wo geht's nach Darmstadt? Ja, wo zur Hölle ist Regensburg? Ja, so ein Scheiß.
Ja, also ich meine, auf der anderen Seite bei 40 Spielen, das sind natürlich auch 7 Heimspiele, was natürlich für die Vereinskasse dann auch gut ist, wenn du entsprechend Zuschauer generieren kannst. Ne? Das ist natürlich wieder positiv. Ja,
hey, 5.000 Leute.
Ja, 5.000
Leute, aber auch nicht normal. Leute. Wir haben normalerweise, also wenn wir im Leipzig-Stadion spielen, haben wir so um die 2.000. Ne? Also, was aber auch schon ordentlich ist.
Aber auch das ist schon eine gute Zahl.
Ich würde sagen, wenn ich den Statistiken bei der GFL trauen darf, dann gibt es ja manche Teams, die haben etwas niedrigeren dreistelligen Bereich im Durchschnitt Zuschauer, wo ich sage, Leute, Das wird schwierig finanziell irgendwann mal.
Ja, die machen meiner Ansicht danach, aber dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit das falsch. Es ist aber natürlich auch noch das nächste Ding, wenn du dann einen Fußballverein meinetwegen oder einen Handballverein oder irgendwie sowas dann noch in der Umgebung hast, der viel abzieht. Ne? Also vielleicht, sag ich mal, erst FC Köln oder wie auch immer. Ne? Muss man da auch seine Lücke finden. Das ist dann das ist natürlich auch nicht einfach. Ne? Also es ist so.
Und auf Spieltage, Alex, wo finden die gut liegen, ne?
wo ich dich gerade mal so als Präsi dran habe. Ich habe ja mal hier ab und an mal so die These aufgestellt, dass ich es für den Lokalprimus gut ziemen würde, die Teams in der Umgebung zu unterstützen, damit die Nachwuchs fördern können, die irgendwann mal vielleicht auch bei euch landen. Was hältst du von so einer These? Würdest du das auch so versuchen, dass du zum Beispiel die Wände oder so? Ja?
Wir haben ja das Team MacPom, zumindest vor Corona gehabt, mit den Mitspielern, ne, gerade im Nachwuchsbereich aus Neubrandenburg, Rostock und aus Wolgast, die dann zusammengespielt haben. Mhm. Also sind im Moment die drei einzigen, die hier nennenswert Nachwuchsarbeit leisten. Also die anderen Teams haben meines Wissens nach noch keine Jugendsektion oder Kindersektion. Wo dann auch gemeinsame Camps abgehalten worden sind. Und das muss auf alle Fälle weiter passieren. Also
definitiv. Vielleicht auch sogar so Richtung Kliniks für die Coaches, damit die was dazu lernen.
Kliniks? Ja.
Ui.
Ja.
Naja, weil ich meine, letztendlich haben wir ja vorhin schon gesagt, ne, die Trainer sind teilweise nicht gut ausgebildet, ne, und meistens machen es gerade bei den Kleinvereinen Leute, die es machen müssen, weil sonst kein anderer da ist. Und wenn wir die befähigen, gute Arbeit zu leisten.
Gerade für die Jungs, wenn die aus Wolgast oder aus Neubrandenburg kommen, zu uns dann ja auch oft so, wir kaufen dann ja auch Importspieler wirklich so ein, dass die auch die Jugend zumindest auf einer technischen Ebene mit coachen können. Mhm. Und das ist dann, da hast du ja im E-Fall auch wirklich ganz oft Leute, die da wirklich auch wissen, über was sie reden. Ne?
Ja.
Und wir achten auch wirklich darauf, dass sie sich da reinhängen, weil das gehört zu dem Job dazu, wenn die bei uns sind. Mhm. Das wollen wir auch. Also das ist wirklich, wir suchen auch teilweise die Spieler. Also es ist für uns ein Goodie oder eine Entscheidungshilfe, einen Spieler zu nehmen oder nicht zu nehmen, der sagen kann, okay, ich habe hier Coaching-Erfahrung.
Ja.
Ne? Und gerade im geht es da um den Jugendbereich. Ne?
Ja. Jetzt haben wir so ein kleines Ding irgendwie ein bisschen außen vor gelassen. Ich wollte eigentlich noch ein paar Musiktitel von dir haben. Hast du welche mitgebracht? Sollen wir irgendwas auf unsere Playlist packen? Fällt dir spontan was ein?
Es ist... Sabaton, Primo Victoria...
Primo
Victoria. Bei meiner Musik war immer meckern, dass ich so ein Geschrammel raufpacke, ja.
Von was für einer Band?
Sabaton,
ach du dickes Ei. Sabaton. gleich zu setzen, irgendwie mit Manowar, finde ich.
Ja, ein bisschen. So ein Bombastmittel. Dann Paradise City.
Jawohl, now we're talking.
Was nehmen wir noch? Behind Blue Eyes. Von
okay. Behind Blue Eyes. Die Originalversion oder von dem Biscuit?
Dem Biscuit.
Okay. So, kommt mit drauf.
Oder wir können natürlich auch von Bob Dylan, The Times They Are Changing, von Watchmen. Das Watchmen-Intro. Das finde ich auch großartig.
Komm mal als vierten Song mit draufpacken, weil du so ein Panagast bist. Da sind wir mal großzügig.
Gönn dir.
Ja, weil jetzt sind wir auch schon so ein bisschen am Ende angekommen. Mhm. Alex, hast du noch irgendwie ein Lebensmotto, eine Weisheit für uns, die wir dann ins Posting mit reinpacken können?
Ich habe mal den Tanaka, das war der damalige Chef, oder ist jetzt auch immer noch Chef der All-Japanischen Sumo-Föderation, gefragt, was ich tun kann, um besser zu werden.
Ja.
Und da hat er mich angeguckt und angelächelt und gesagt, do what necessary.
So, scheiße. Dachte, ich krieg jetzt so einen super Tipp, ne, und okay, was notwendig ist.
Aber da würde ich halt sagen, ne,
das ist gut.
Also die Leute, die wir momentan aufs Feld lassen, wo wir uns beschweren, die tun, was notwendig ist. Aber kommt es nicht eher darauf an, mehr zu tun, als notwendig ist, sondern die Extra-Runde zu drehen?
Ist die Frage, ist was notwendig ist halt, ne?
Genau. Aber tu, was notwendig ist, um zu gewinnen. Also das ist ein bisschen weiter gefasst, als das im ersten Moment. Das ist so dieses typische Mao Zedong-Ding. Der hat mal gesagt... egal, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sich hängen Mäuse, weißt du?
Ja.
Es ist eher so zu sehen. Also das hat so eine Metaebene, die ganze Geschichte. Und ich denke, am Ende des Tages tu, was notwendig ist. Das heißt, für mich hieß ein Sportler für mich, dass ich immer versucht habe, der beste Sportler sein zu können, der ich zu dem Zeitpunkt sein kann. Mhm. Mich selbst nicht zu schonen. Und was ich muss auch erst, also was, ich habe natürlich auch alle anderen Sachen hinten angestellt in dieser Zeit. Also Beziehungen, alles. Also es war alles, weißt du, du gehst abends ins Bett, du denkst als letztes daran und stehst morgens auf und denkst als erstes daran. Und ich habe es auch nie wegen der Kohle gemacht. Kohle war ein Abfallprodukt. Also dass ich dann irgendwann angefangen habe, damit Geld zu verdienen, das war mir auch unwichtig. Das hat mich nicht interessiert. War gut, dass du jetzt sagen kannst, okay, du konntest Sponsorverträge rollen von Airways und konntest kostenlos da und da einfliegen und weiß der Geier was. Und alles super.
Aber das hast du ja in dem Moment dann erarbeitet.
Das hast du erarbeitet. Aber das darf natürlich nicht Antrieb sein. Mhm. Du musst Bock auf das haben, was du da machst. Und nur dann kannst du besser werden, wenn du es machst, weil du ein Silver Shadow haben willst und Platin grillst mit weiß der Geier was, dann bist du da falsch.
Ja. Das waren nochmal sehr tolle Schlussworte. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns hattest, lieber Alex. Ich fand, das war auch wieder ein sehr, sehr gelungener Talk. War ein inneres Blumenpflücken. Carsten, noch irgendwelche letzten Worte?
Du, was notwendig ist.
Sumo, du noch einen letzten Gruß?
Ja, Mann, mach weiter so. Ich hoffe, dass der Podcast wächst und gedeiht, weil ich glaube, dass sowas wie ihr auch wirklich, also ich will jetzt ganz sogar einen Arsch blasen, aber dass sowas wirklich noch gefehlt hat. Und quatscht weiter so, wie euch der Schnabel gewachsen ist.
Das werden wir machen. Oh, und ja, mit so tollen Zuhörern wie dir macht es ja erst recht Spaß. Dann weiß man, wofür man es macht.
Genau.
Gut, liebe Leute, das war unser
Talk. Wenn du das nächste Mal, in Rostock bist, du hast jetzt meine Nummer, dann
sag ich Bescheid. Ja, dann treffen wir uns auf ein zuckerfreies Erfrischungsgetränk.
Moment mal, ich muss mal kurz notieren. Das erste Mal, dass Kälte sich nicht selber direkt einlädt.
Ich höre da so einen Unterton raus. Ja, eigentlich habe ich schon überlegt, ob ich jetzt das letzte Wochenende kommen wollte. Meine Frau ist zumindest hingefahren, aber das nächste Mal werde ich mitkommen und dann sage ich dir Bescheid.
Cool.
Und schön. Dann treffen wir uns am Stadthafen und dann picheln wir ein. Ja,
sehr gut.
Sehr gut. Ich freue mich drauf. Danke für dein Hiersein. Das war Alex Czerwinski, Judoka, Sumo-Ringer, Weltmeister und Football Hall of Famer bei den Rostock Griffins.
Und Darsteller.
Allerdings auch Presi. Und wir wünschen dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg und viel Erfolg für die Griffins. Und macht weiter so. Bis dahin, ihr Lieben. Danke. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.